Two of Us, der Podcast zur Talkshow Krause, höchstpersönlich ist wieder da. Wir freuen uns, dass wir wieder am Start sind. Und wenn ich sage am Start, mein Name ist Hardy Krause und an meiner Seite ist die reizende...
Die reizende, formidable Caroline.
Caroline.
Hallo.
Caroline. Ja, Caroline, schön, dass wir wieder zusammenkommen. 3 Wochen Pause, es wird höchste Zeit.
Kommt mir lange vor.
Es hat sich einiges aufgestaut, wir müssen reden.
Das hast du früher, als ich noch klein war, gesagt und dann hieß es meist nichts Gutes.
Okay. Es ist ja, ich weiß ja auch noch nicht, ob was Gutes rauskommt. Das müssen ja unsere Zuhörer dann entscheiden. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Und wir haben die 6. Folge. Was sagst du dazu?
Müssen wir eigentlich schon drauf trinken.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe ja auch ein kleines Gläschen Sekt hier dabei.
Ja, du bringst immer den Alkohol mit, tatsächlich. Verpiss dich.
Naja, ist ja, aber ist ja nur für das Wohlbefinden und für die gute Stimmung. Ja, 6. Folge hätte ich auch irgendwie nicht für möglich gehalten, dass es doch so einen Lauf nimmt. Du machst das Ganze schon länger. Wie schätzt du unsere letzten 5 Folgen so ein oder der Werdegang dieses Podcasts?
Naja, es ist schon auch ein Frischlingspodcast. Also 6 Folgen sind ja nichts heutzutage im Podcast Games. Kommt dir vielleicht jetzt viel vor, aber wenn du dann irgendwann mal die 100. Folge feierst, dann wirst du dir denken, Wahnsinn, Wahnsinn, was da schon alles passiert ist. Klingt jetzt so erhaben von meiner Seite aus, aber es vergeht wirklich, die Zeit vergeht sehr schnell. Und ja, ich glaube, irgendwann kommt man rein ins Game und hat das Gefühl, man führt einfach ein Privatgespräch und 200 Leute hören zu. So wie ja die Clubhouse-App aktuell.
Ja, genau, darüber müssen wir auch noch reden, aber ist ja auch sehr interessant, dass ich jetzt hier der Frischling bin und du bist quasi
im Podcast-Geschehen, was Promis angeht, bist du natürlich der Meister.
Ja, okay. So, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, 3 Wochen ist schon wieder eine lange Zeit, in der letzten Podcast mit Rolf Busch vom Thüringer Lehrerverband, der Chef, der hat ein riesen Aufsehen gesorgt, also es gab viele Anfragen, natürlich durch die Tatsache, A, Bildung geht jeden an. Zweitens natürlich, ich bin Lehrer, habe viele aus meinem Freundeskreis, die das auch gehört haben, die es auch sich dazu geäußert haben. Dankeschön dafür. Ich habe von einer Kollegin aus Lengefeld-Stein, von Verena, ich glaube, eine 14-Minuten Sprachnachricht bekommen. Da habe ich schon gesagt, Respekt. Also ich bin eigentlich der König der Sprachnachrichten, aber du hast mich jetzt getoppt. Die mal, und das war hochinteressant, geschildert hat, wie es ist, mit 3 Kindern im Homeschooling zu arbeiten und dazu noch als Lehrerin auch Online-Unterricht zu machen. Also sehr interessant. Und das ist natürlich, da kann man auch mal erkennen, was so das Problem ist an den vielen Familien, die momentan, glaube ich, durchdrehen. Ja. Mit ihren eigenen Kindern. Klingt zwar komisch, ist aber so.
Ja, ich glaube, das ist eine Realität, die auch noch viel zu wenig gesehen wird. Zumindest wenn ich mich mit Eltern unterhalte, dann ist es oft so, ja, es ist anstrengend und es ist auch schon seit einem Jahr anstrengend und kaum, also anstrengend ist auch das falsche Wort, weil es teilweise einfach nicht machbar ist.
Mhm.
Und klingt alles immer höchst dramatisch, aber so richtig eine Lösung dafür gibt es ja dann auch nicht.
Naja, das war sehr interessant, weil sie das einmal aus Sicht einer Lehrerin geschildert hat und einmal aus Sicht einer Mutter. Mhm. Und zum Beispiel, was mir auch nicht so klar war, wir haben ja über Digitalisierung geredet, das ist ja immer noch ein Riesenproblem, aber sie hat gesagt, keine Chance, dass ich vormittags Online-Unterricht mache, weil meine 3 Kinder sind im Internet. Da ist alles dicht, da komme ich gar nicht mehr rein, da habe ich keine Chance.
Die kann dann wirklich erst
nach dem Mittag anfangen und das geht dann meistens bis zum späten Nachmittag und sagt so, eigentlich bin ich vom Aufwand her viel, viel mehr zu tun als zu normalen Zeiten. Mhm. Also so verrückt ist das. Ja, und mittlerweile, es ist, ich weiß nicht, ich habe am Anfang, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, aber am Anfang habe ich ja auch die Regierung und auch das Bildungsministerium noch gesagt, okay, es ist nicht ganz einfach, Entscheidungen zu treffen und in dieser schweren Krise klarzukommen. Aber mittlerweile muss ich sagen, also jetzt, es wird eigentlich immer schlimmer. Und weißt du, was mich am meisten ärgert, gerade in der Bildungspolitik?
Hm.
Weißt du das?
Nee.
Willst du es wissen? Ja, aber ich muss diesen Podcast auch mal nutzen, um es einfach mal rauszulassen, weil es steckt nicht mehr drin.
Ja.
Es ist also so, dass zum Beispiel am vergangenen Dienstag, nicht diese Woche, letzte Woche Dienstag, habe ich in der Zeitung gelesen, ich bin noch einiger von den wenigen, die noch eine Zeitung nach Hause bekommen, obwohl die Zeitung immer schlechter wird, finde ich auf jeden Fall, stand drin, es gibt neue Prüfungsbestimmungen, also die Abiturprüfungen werden ein bisschen verändert, die Regelschulprüfungen werden verändert, die Hauptschulprüfungen werden verändert.
Mhm.
Am Donnerstag drauf stand dann drin, die Versetzungsbestimmungen werden nicht mehr so sein. Es wird also jeder versetzt
ja,
werden.
Ja, was ja auch nicht, die Idee ist glaube ich auch nicht neu, oder? Die gab es auch schon mal.
Ja, aber was neu ist, ist, bis dato wissen die Schulen offiziell vom Ministerium noch gar nichts.
Ja.
Die Presse weiß das, wahrscheinlich vom Ministerium. Und ich frage mich, wieso das Ministerium diese Informationen an die Presse weitergibt, aber nicht an die Schulen.
Mhm.
Und wir fangen am Montag an, haben die Schüler wieder im Präsenzunterricht, also die Abschlussklassenschüler im Präsenzunterricht. die müssen auf die Prüfung vorbereitet werden. Und wenn man jemanden auf die Prüfung vorbereiten will, dann sollte man die Prüfungsverordnung kennen. Es ist aber heute Samstag, es ist aber noch keine Prüfungsverordnung an den Schulen. In der Presse schon seit 10 Tagen bekannt, in den Schulen nicht. Und da frage ich mich, wieso, verdammt nochmal, geht das an die Presse und nicht an die Schulen? Hm. Kannst du mir vielleicht beantworten?
Das ist ein bisschen so, als würde man bei Instagram schon darüber posten, mit wem man Podcast aufnimmt und wann. Und der Podcastpartner wüsste gar nichts davon.
Zum Beispiel.
Nein, ich kann dir das nicht beantworten. Ich verstehe nicht, wie da die Verbindung eher zur Presse ist als zu den Schulen und Menschen, die in den Schulen arbeiten. Was ich aber so ein bisschen mitbekommen habe, also wir sind ja nicht die Einzigen, die über das Thema Bildungspolitik gerade sprechen und darüber verärgert sind. Ich habe neulich in einem anderen Podcast gehört, dass Bremen da ein ganz gutes Vorbild ist.
Inwiefern?
In Bremen, okay, das ist auch, sag ich mal, ein kleinerer Staat, ein kleinerer Bundesstaat, ein kleineres Bundesland meine ich. Da ist es möglich gewesen, für alle Schüler und Schülerinnen Tablets zu organisieren, also dieses Problem der Technik, die einfach erstmal vorhanden sein muss, wurde gelöst. Und alle Lehrer und Lehrerinnen haben einen Workshop bekommen, eine Einweisung, wie sie mit der mit dem digitalen Know-how quasi dann umgehen können. Jetzt merke ich, dass ich mich etwas mehr dazu hätte informieren können, um zu sagen, ja, warum funktioniert es denn in einigen Ländern und in anderen nicht?
Richtig.
Aber offensichtlich sind wir nicht das einzige Bundesland, was damit irgendwie zu kämpfen hat.
Aber ich kann dir noch ein Beispiel sagen, du kommst ja quasi auch aus der Medienbranche, du bist ja beim KiKA, der Minister, und das finde ich übrigens jetzt mal eine gute Variante, der Minister hat seit einer Woche, macht ja Livestreams mit der Landesschülervertretung. Ja, also die gewählten Vertreter der Schüler sprechen mit dem Minister und stellen ihm Fragen. Wie geht's weiter, wie machen wir das und so weiter. Allerdings auf Instagram. Hm. Und jetzt hat Thürings Datenschützer die beiden angeklagt. Der ermittelt jetzt gegen den Minister und gegen die Vertreter der Landesschülervertretung, weil die sich auf einem Portal gechattet haben und sich ausgetauscht haben, was nicht datenschutzrechtlich in Ordnung ist. Wahrscheinlich, sage ich dir mal, rein rechtlich gesehen hat der Mann sogar recht. Aber wer kann denn in dieser verrückten Zeit jetzt so, Entschuldigung, beschrubbt sein und jetzt dagegen vorgehen wollen, wenn jetzt hier es entsteht Kontakt zwischen Schülern, zwischen Ministern in Pandemiezeiten mit Abstand, ja klar, auf einem Portal, was nicht datenschutzrechtlich sicher ist, aber haben wir jetzt wirklich nichts anderes zu tun, als jetzt da rechtlich gegen diese Leute vorzugehen, weil die miteinander geredet haben?
Ja.
Also da merkst du schon wieder, da geht der Puls bei mir schon wieder hoch und ich verstehe das nicht.
Ja, dann hat man auch irgendwie das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen, wenn das immer, also ja. Vielleicht gäbe es auch andere Möglichkeiten, das auf anderen Plattformen zu machen, aber ich sag mal, rein praktisch gesehen ist Instagram natürlich die Plattform, auf der sich auch die meisten Jugendlichen zurzeit aufhalten. Es ist schon an sich sinnvoll gedacht. Was die Umsetzung angeht, sicher könnte man dann vielleicht an anderer Stelle was besser machen, aber ob dann eine Klage dagegen der richtige Weg ist, sage ich.
Datenschutzrechtlich natürlich ist das ja, gehört das, glaube ich, zu Facebook mit dazu und die können die Daten natürlich abziehen. Das ist sicherlich auch richtig so, aber jetzt müsste man, glaube ich, überlegen, was ist jetzt das größere Übel, und da finde ich, also ich finde die Idee sehr gut, dass der Minister mit den Schülern redet mittlerweile.
Ja.
Ja, und solche Probleme schaffen wir uns selber und das kann ich, wie gesagt, schwer nachvollziehen. Und jetzt musst du dir vorstellen, ab Montag gilt jetzt bei uns auch die Maskenpflicht im Unterricht. Das heißt also, wir haben jetzt komplett, müssen wir Masken tragen.
Das, und zwar die FFP2-Masken.
Im Extremfall die FFP2-Masken oder diese medizinischen Masken, die jetzt auch überall verteilt wurden. Ich kann es ja verstehen, aber das hat natürlich das große Problem. Du siehst die Mimik und Gestik der Schüler nicht mehr, erstens mal. Zweitens mal, mit so einer FFP2-Maske darfst du an sich, sagen die Hersteller, 75, 80 Minuten tragen, dann musst du die lüften.
Ja.
So machen wir das jetzt auch in der Schule, dass wir die Einheiten nur 75 Minuten machen, dann können die Kinder auf den Hof gehen, können die Maske mal absetzen. Ja, das macht es alles nicht einfacher. Aber um mal wieder ein bisschen was Optimistisches davon zu tragen, die Zahlen gehen runter. Oder wie siehst du das? Die Infektionszahlen.
Ich glaube, da gibt es nichts zu sehen, wenn die Statistiken das zeigen. Also ich glaube, die Infektionszahlen gehen runter, die Todeszahlen noch nicht
gehen so stark. Nicht signifikant runter, aber sie gehen auch runter. Also andererseits sage ich mir auch, wenn sie jetzt nicht runtergehen bei diesem harten Lockdown, ja, wann dann? Ja. Aber jetzt haben wir ja noch dieses blöde Mutanten-Dreckszeug, was ja noch auf uns zukommt. Und in Jena ist es schon verbreitet, ja, dieses 8-jährige Mädchen und so weiter. Also ich gehe davon aus, in 2-3 Wochen wird das da sein. Und dann können wir davon ausgehen, dass noch keine Lockerungen kommen. Denn das ist wohl noch mehr ansteckender, auch für Kinder, wo ein bisschen gefährlicher, weil Kinder damit wohl auch noch schwerere Verläufe haben. Aber ich bin auch immer überrascht, ich weiß nicht, wie das geht, in meinem Bekanntenkreis erklären mir dann Leute, was der Impfstoff kann und was er nicht kann, dass er zum Teil auch die Genetik angreift, dass er unfruchtbar macht und wie sich die Impfstoffe unterscheiden, wo ich immer sage, ja, sehr interessant, was du sagst, aber ich wusste jetzt nicht, dass du jetzt hier noch im Fernstudium Biologie studiert, und Biochemie studierst. Also jeder hat wirklich richtig Ahnung und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Aber ich verlasse mich jetzt einfach drauf, dass die Leute, die das freigeben, die das untersuchen, dass das auch so funktioniert. Oder wie siehst du das?
Also ich hatte neulich, hatte ich einen Arzttermin seit langer Zeit mal. Den habe ich jetzt schon über Monate hinweg gemacht und saß dann im Wartezimmer, was erst relativ voll war, also alles ne, mit Abstand. Und dann saß ich irgendwann nur noch mit einer älteren Frau, sie war 65, hat sie mir erzählt, im Warteraum. Und wir haben uns am Anfang richtig nett unterhalten. Wir haben irgendwie so darüber geredet, über den Alltag, wie das ist. Es ging auch um Digitalisierung und wie schwierig das für sie manchmal ist, da mitzukommen. Und dann irgendwann das Thema natürlich Corona und es wird ja alles hoffentlich besser und wenn es erst wärmer wird. Und dann fing sie an mit, naja, aber was die uns da oben so erzählen, war, glaube ich, sogar O-Ton, das kann ja auch alles gar nicht stimmen. Das sind ja alles nur Leute, die auch Schnupfen haben. Und sie kennt ja auch Leute, die müssen quasi einen Totenschein, wenn die einen Totenschein ausstellen, dann müssen die da Corona draufschreiben, weil sonst ist ja gar nicht legal. Und ich schon in dem Moment gedacht, oh Gott, ich möchte bitte einfach gehen. Habe mich dann aber tatsächlich mit dir auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du mit solchen Argumenten, die ja immer noch stattfinden, es ist ja immer noch nach einem Jahr auch noch nicht gefühlt weniger geworden, aber trotzdem habe ich mich mit ihr so ein bisschen auseinandergesetzt und habe dann auch gemerkt, wie ich ganz ruhig wurde und gesagt habe, also ich bin irgendwie so aufgewachsen und so gefestigt in meiner Weltanschauung, dass ich der Meinung bin, dass ich nicht in einem System lebe, was mich übers Ohr hauen möchte, sondern die ganzen Expertinnen und Experten, die das studiert haben und die als beratende Menschen unseren Politiker und Politikerinnen beiseite stehen, ich verlasse mich auf deren Einschätzung und ich glaube auch an unsere Demokratie und dementsprechend glaube ich auch daran, dass die Impfung nicht irgendwelche Gene in mir verändert oder großartige Schäden bleiben lässt. Es gibt natürlich immer irgendwo ein Risiko und es gibt immer irgendjemanden, der irgendwas erlebt hat oder irgendjemanden kennt, wo was Komisches passiert ist. Aber wenn wir danach gehen, dann können wir uns eigentlich nur in irgendeinem Bunker verschanzen und darauf warten, dass die Welt untergeht.
Ja.
Wie gehst du mit solchen Leuten um? Diskutierst du noch oder hast du den?
Ja, doch.
Die Motivation.
Es kommt doch mal drauf an, wer das, mit wem ich da gerade rede. Also bei den Leuten, die mir wichtig sind und ich habe die Zeit, dann nehme ich mir die Zeit auch. Dann möchte ich auch zumindest loswerden. Aber man muss auch akzeptieren, dass andere Menschen das so sehen. Nur ich frage dann, woher hast du denn deine Informationen beziehungsweise wo hast du diese super Kenntnis? Und über Impfstoff zu reden, ich könnte jetzt auch, keine Ahnung, über Seerobben reden und hätte genauso viel Ahnung wie über Impfstoffe, weil da kenne ich mich einfach nicht genug aus. Und wie du schon sagst, dann vertraue ich den Experten und über die Sachen, über die ich auskenne, diskutiere ich auch. Aber man muss da auch ein bisschen entspannt bleiben, die Leute auch nicht gleich wieder angreifen. Das ist ja alles auch ein Prozess.
Ja.
Es verändern sich Dinge. Und ich habe jetzt auch gelesen, irgendwie die Impfbereitschaft hat sich verbessert in Deutschland. Es wollen sich also mehr impfen lassen. Und ich fand es auch sehr interessant. Ich habe gestern eine Pressekonferenz im RKI mal kurz reingeschnuppert. Also es sind, ich glaube, 56 Menschen nach Impfung gestorben. Und es sind auch viele, haben Kreislaufzusammenbrüche und sowas gehabt. Man geht mit den Zahlen auch offen um. Man sagt zwar, ja, die hatten sowieso schon Vorerkrankungen und so weiter. Die anderen werden jetzt wieder sagen, natürlich müssen sie das sagen und so weiter. Aber ich finde, es ist gut, das zu sagen.
Ja.
Ja, es werden Menschen durch Impfung sterben. Aber ich glaube, auch wenn ich da nicht so viel Ahnung habe, bei der Grippe passiert das, bei Grippeschutzimpfung passiert sowas, glaube ich, auch. Oder bei jeder anderen Schutzimpfung sind auch schon Menschen gestorben.
Bei allen Impfungen, bei allen Behandlungen übrigens. Guckt mal an, wenn ihr mal eine Aspirin nehmt, was da alles an Nebenwirkungen im Beipackzettel steht.
Das macht es natürlich nicht.
Das schaut sich keiner mehr an.
Ja, das macht es nicht besser. Ja, wenn jetzt einer aus unserem Kreis wegen der Impfung sterben würde, würden wir auch auf die Barrikaden gehen und würden sagen, hört auf mit diesem Mist, ihr bringt die Menschen um. Aber wenn man es jetzt mal in der Summe sieht, und wir müssen es ja in der Summe sehen, dann kann ich immer nur als einziges Argument, und das mache ich übrigens auch mit denen, die ich nicht so gut kenne, dass ich sage, gut, wenn wir nicht impfen, dann sag mir bitte, wie soll es sonst gehen? Und da kriege ich meistens keine Antwort. Und
um auch nochmal ein Argument zu bringen, was dann oft gebracht wird, was vielleicht ein bisschen weit weg klingt, aber ich kenne mehr Menschen, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind und das hindert mich nicht daran, weiter Auto zu fahren.
Ja, vielleicht auch.
Ist vielleicht abstrakt gedacht, aber ich glaube, also ein gewisses Grundvertrauen müssen wir einfach haben, um weitermachen zu können, ja, oder? Weil, wie gesagt, was ist die Alternative? Du hast es ja schon gesagt.
Aber was mich trotzdem extrem ärgert, dass es mit dem Impfen jetzt doch so viele Probleme scheinbar gibt,
ja,
dass wir nicht genug Impfstoff haben, dass die Impfung, ich weiß gar nicht die Zahlen, wie viele jetzt geimpft sind in Thüringen, viel, viel zu wenig sind. Ein Freund hat mir neulich erzählt, der hat seine 94-jährige Oma besucht und die ist noch nicht geimpft. Und da frage ich mich, verdammt nochmal, wir hatten jetzt wirklich Zeit, wieso geht das jetzt nicht vorwärts? Das ärgert mich wirklich, weil ich glaube, jetzt sind auch viele Leute bereit. Ich finde auch gut, ja, dass in den Krankenhäusern geimpft wird, dass die Pfleger geimpft werden, in den Altenheimen geimpft werden. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Aber wenn dieses Mutationsvirus kommt, meines Erachtens müsste dann die Risikogruppe auch schon geimpft sein. Und das werden wir nicht schaffen, so wie es jetzt geht. Jetzt gibt es wieder diese Verhandlungen, dass sie geliefert werden, jetzt können sie es auch nicht liefern und so weiter. Das, ja, finde ich schon ein bisschen leidlich und das ärgert mich wirklich echt. Genauso wie mich unser großer Ministerpräsidentmeister auch ärgert, wo ich sage, was macht der Mann jetzt eigentlich? Ja? Ich hatte ihn ja selber schon bei mir auch in der Talkshow, war auch ein tolles Erlebnis, ihn zu meiner 10. Talkshow zu haben, damals im Burgtheater, im Kino, tolle Geschichte. Aber jetzt muss ich sagen, Entschuldigung, aber er ist irgendwie ein Schauspieler, habe ich das Gefühl. Er nutzt diese Bühne, um immer spektakuläre Auftritte zu absolvieren. Und ich glaube sogar, dass nicht nur er ein Ministerpräsident ist, der bei einer Konferenz mit der Kanzlerin mit dem Handy spielt. Das machen andere auch.
Ja.
Übrigens, ich mache jetzt auch viele Videokonferenzen. Manche Videokonferenzen gehen bis 3 Stunden. Jetzt kann mir keiner erzählen, dass du bei einer Videokonferenz mit der Kanzlerin 7 Stunden lang auf dem Bildschirm starrst und gebannt zuhörst.
Das ist völlig richtig. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Kanzlerin selber vielleicht eine Runde Candy Crush oder Cookie Jam spielt. Allerdings solltest du darüber nicht in der Öffentlichkeit so reden, wie er es getan
das
hat.
Das wäre
ist etwas
jetzt
unklug. Und wenn man wüsste, also ich meine, er hat das ja im Clubhouse gemacht, in dieser neuen, ja, App, in der man quasi, ne, wie in einem Hörsaal, man redet, man unterhält sich und viele Leute können sich dazuschalten und das hören und auch aufnehmen. Darüber sollte man schon im Bilde sein, wenn man sowas tut.
Und ich sage dir, ohne ihn näher zu kennen, der beißt sich jede Nacht beim Einschlafen in den Hintern, dass er das gesagt hat. Weil, wie gesagt, ich glaube, da hat er nicht gut nachgedacht. Aber das gefällt mir gerade nicht so sehr, dass er immer so spektakuläre Entscheidungen, jetzt ich mache die Wirtschaft jetzt total runter und vor einem halben Jahr, wir tragen keine Masken und immer so. Und dann wieder bei Markus Lanz, ja, es tut mir leid, ich habe da Fehler gemacht. Also es ist mir einfach zu viel Schauspiel und zu wenig Inhalt. Ja, so.
Gut, haben wir das adressiert?
Haben wir das adressiert?
Herr Ramelow, bitte.
Ja.
Kümmern Sie sich.
Okay.
Machen Sie
okay.
es besser, wir wissen, dass Sie es besser können.
So. Aber wir hatten uns ja, kannst du dich erinnern, mit welchem Thema wir den letzten Podcast beendet hatten?
Ja, das ist schon lange her.
Ist schon zu lange her. Wir dürfen die Pause nicht so lange machen. Übrigens, liebe Zuhörer, es liegt nicht an mir, dass die Pause so lang ist.
Mea culpa, ich nehme das gerne auf mich. Aber manche Menschen müssen arbeiten und können nicht dreimal
am Tag schlafen. Wir haben uns, ich will deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen, wir haben uns über den Sturm des Kapitols unterhalten.
Ach ja.
Und du hast gesagt, naja, mal sehen, ob im nächsten Podcast, ob wir eine neue Regierung haben.
Ja. Also nicht wir, sondern quasi die USA.
Ja,
tatsächlich, es ist passiert. Und ganz viele Leute haben sich in Amerika gewundert, wo dieser Coup eigentlich bleibt. Es haben ja viele damit gerechnet, dass er bei der Amtseinführung von Biden auftaucht. Also Coup von QAnon, der Verschwörungsgesellschaft, die ja diesen virtuellen Coup so ein bisschen als ihren Messias hervorgehoben hat und damit gerechnet hat, dass Coup sie von Biden und Anhängerschaft befreien wird und Trump wieder auf den Thron setzt.
Ja.
Ist nicht passiert.
Ist nicht passiert und ich glaube, Biden hat auch schon eine ganze Menge jetzt schon in die Wege geleitet.
Ja.
Aber du hast das, glaube ich, im letzten Podcast auch gesagt. Trotzdem darf man nicht vergessen, das Problem ist nicht geklärt. Trotzdem immer noch die Hälfte aller Amerikaner haben Trump gewählt. Aber gut, die USA, es ist jetzt erstmal geschehen, glaube ich. Das ist gut und das ist wichtig. Und jetzt kommt vielleicht wieder ein bisschen Ordnung rein, die ganze Geschichte. Das soll uns freuen.
Das sind zumindest die Zeitartikel, bei denen ich mir jedes Mal denke, ach schön, auch mal eine gute Nachricht.
Ja.
Zurück im Pariser Klimaabkommen.
Genau,
schön.
Genau,
so.
Genau.
Gefühlt alles, was Trump an Mist gemacht hat die letzten 4 Jahre, hat Biden erstmal auf seinen Schreibtisch genommen. Okay, zurück ins Klimaabkommen, zurück zur WHO.
Ja,
zack,
alles wieder runtergefahren, was er gemacht hat. Und er wird wahrscheinlich irgendwann in 50 Jahren bestehen. Den gab es gar nicht, der hat gar nichts gemacht. Jetzt wollen wir aber langsam mal überleiten zu unserem heutigen Gast, Sven Fischer. wird nachher am Telefon sein. Da freue ich mich sehr drauf, denn Sven Fischer war zu meiner dritten Talkshow, ich glaube 2015 war das. Übrigens in diesem Sinne auch mal ganz liebe Grüße an meinen besten Freund Kai. Kai ist ja nicht nur mein bester Freund, ist ja auch mein, wie soll ich sagen, mein Athleten, mein Prominenten-Dealer.
Was,
ja,
was sagt und, ein Fischer dazu, wenn du das jetzt hier...
Ja, es ist alles geklärt, es ist alles geklärt. Kai ist mein Prominenten-Dealer und Kai hat mir damals auch Sven Fischer quasi, ich kannte Sven Fischer nicht, ich kann natürlich Sven Fischer, was im Fernsehen ein derart berühmter, bekannter und erfolgreicher Sportler, den kennt natürlich jeder. Aber ich war nicht in der Lage, an ihn ranzukommen und Kai hat es getan und hat dann zu Sven irgendwann gesagt, du gehst jetzt mal zu dem Krause, du schuldest mir noch was und zack, so machen wir das auch. Und das fand ich natürlich cool. Also, und Kai hat sich auch jetzt wieder drum gekümmert, also Kai nochmal ganz lieben Dank. Ja,
kleine Anekdote übrigens, um Sven Fischer so ein bisschen auch für unsere Hörer und Hörerinnen einzuführen. Er hat meinem Papa vorhin eine Bestätigungsnachricht über WhatsApp geschickt, wo ein Smiley und ein kleiner Fisch drauf waren. Das fanden wir beide sehr lustig.
Weil er wird ja auch der Fisch genannt und ist ja bekannt geworden. Ja, wo ist er denn bekannt geworden? Jetzt mache ich mal hier den Lehrer jetzt hier, Frau Rommers. Also, wodurch ist Sven Fischer bekannt geworden?
Ich kenne Sven Fischer, also ich... Ist ja jetzt auch nichts Neues für euch, dass ich eigentlich gar nicht so into Sport bin. Aber Sven Fischer ist mir natürlich ein Begriff, weil meine Mama so für ihn schwärmt und du eigentlich auch. Also Biathlon war ja immer Thema. Das hat ja jahrelang meinen Fernseher blockiert, weil ihr dann immer Biathlon sehen
musstet. Du hast keinen Fernseher.
Den kompletten Winter lang.
Das war nicht dein Fernseher.
Also ich habe auch zu dem Haushalt gehört. Ich hatte aber auch einen Anspruch auf diesen Fernseher.
Du hast in der Hierarchie keine
Rolle
gespielt.
Aber wenn Biathlon kam, war den ganzen Tag. Biathlon ist ja heute noch so. Mir wurde auch von meinem Bruder erzählt, dass selbst, weiß ich nicht, in Situationen, wo man mal die Großeltern sieht oder so, trotzdem läuft Biathlon all day long. Ja, und Sven Fischer ist bekannt er ist ein Meister des Biathlons. Dadurch würde ich mal sagen, ist er zuerst bekannt. Aber darauf, wo du wahrscheinlich anspielst, ist, dass er keine Handschuhe trägt beim Biathlon.
Er hat selten Handschuhe getragen, das war sein Markenzeichen, hat auch ein besonderes Gewehr gehabt, den sogenannten Unterlader, aber man muss natürlich sagen, er ist viermal Olympiasieger geworden, ich glaube 8 olympische Medaillen, viermal Olympiasieger und wie gesagt, du weißt ja, das Größte für einen Sportler, du kennst es ja von deinem Onkel Konstantin, ist es, zu Olympischen Spielen zu kommen, teilzunehmen und er hat viermal den Olympiasieg getragen, 8-mal auf dem Podest gestanden, ich glaube 7-mal Weltmeister, also ich müsste jetzt noch viel
ich
Zeit
denke, verbringen. Ich denke, man weiß man das auch noch zu schätzen, wenn das so oft passiert ist, da denkst du dir doch auch... Nur, okay, ja, schon wieder.
Kannst du ihn ja fragen, aber...
Das stimmt irgendwann langweilig.
Also muss ich echt sagen, das ist schon eine echte Nummer. Und er war in meiner dritten Talkshow und die Leute waren begeistert. Er war total nah, hat mit allen Fotos gemacht, er war überall zum Anfassen. Ich habe mittlerweile 5 oder 6 Veranstaltungen mit ihm gemacht. Ganz, ganz sympathischer, geerdeter Typ. Und witzigerweise hat mir, das muss ich nachher selber fragen, das machen wir nachher. Und mit dem wollen wir heute mal reden. Ja, was willst du ihn fragen? Ich glaube, du bist doch ein bisschen Norwegen-affin, oder wie ist das?
Ja, ich mache seit ein paar Monaten einen Norwegisch-Kurs. Das ist jetzt aber auch eine Sache, die mich ein bisschen unter Druck setzt, weil ich immer, also Norwegisch ist nicht so einfach. Kann so ein paar Sachen, also ich kann es sehr gut lesen, sehr gut verstehen, aber sprechen ist eine schwierige Sprache zu sprechen. Und also bitte erwarte nicht, dass ich mich jetzt auf Norwegisch mit Sven Fischer unterhalte.
Ja, weil das vielleicht wissen, dass ich alle Zuhörer, Sven Fischer war ja zu seinen aktiven Zeiten mal mit einer Norwegerin liiert, hat auch in Norwegen viel Zeit verbracht und spricht fließend Norwegisch. In Oslo, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, war immer so, dass der Sieger des Weltcups in die Loge des Königs, ich glaube Harald, durfte. Harald der Fünfte, genau. Und Sven war öfters mal mit dem König und haben so ein bisschen Smalltalk gemacht und kannten sich ganz gut und konnten sich mit ihm auch fließend Norwegisch unterhalten. Hat er meiner Talkshow auch erzählt. Übrigens alles auf meiner Website, Krause höchstpersönlich, sind von jeder Talkshow, es ist ein Zusammenschnitt da. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Da findet ihr auch alle Podcasts übrigens. Genau. Und da findet ihr auch die dritte Talkshow, glaube 2015, den Zusammenschnitt auch mit Sven Fischer. Und da erzählt er auch, er hat einen Preis bekommen für deutsch-norwegische Freundschaft. Und ich will nichts Falsches sagen, er hat, glaube ich, eine Tonne Lachs bekommen.
Da müssen wir ihn eigentlich nochmal drauf ansprechen, was er damit gemacht hat.
Okay. So, also wie gesagt, Norwegisch sprechen kann er. Und jetzt wollen wir einfach mal...
Weißt du, ob er zu Hause ist?
Nein, ich hoffe doch einfach.
Vielleicht ist er auch gerade auf Skiern unterwegs und macht das.
Ja, hallo. Aha.
Sven Fischer Apparat, ist das richtig?
Das ist richtig, jawohl. Hallo.
Hallo.
Schön, dass das geklappt hat.
Ja, hi Sven, hier ist Hardy.
Und hier ist Karin.
Jawohl. Genau, meine Tochter Caroline, die kennst du noch nicht. Wir kennen es ja schon ein bisschen. Sven, Wo erwischen wir dich jetzt gerade?
Ich bin Ski gefahren und bin gerade zu Hause angekommen und bin wieder daheim bei mir im Haus. Also wir sind den Schnee nutzend auch im Thüringer Wald unterwegs gewesen. Und der Sohnemann macht Sport und das war halt wichtig für uns, dass wir da auch ein bisschen aktiv sind. Also von daher bin ich guter Dinge.
Gut gelaunt vor allem. Das habe ich fast gewusst. Ich habe gedacht, vielleicht treffen wir dich jetzt sogar an, während du noch Ski fährst.
Ja, das hätte fast sein können, wenn ich mich verspätet hätte. Aber wir haben es doch gut getimt. Also ich wusste ja, dass ihr anruft und da wollte ich auch pünktlich sein.
Sven, und du wirst lachen. Ich glaube, um 13.50 Uhr oder sowas hat mir ein Sportlehrerkollege, der auch diesen Podcast hört, hat mir geschrieben, du Hardy, ich habe eben Sven Fischer getroffen beim Skifahren und der hat mich sogar gegrüßt. Ist kein Quatsch, der hat eben. Also, du hast.
Ja, man grüßt sich unter den Skifahrern natürlich. Der gute alte Spruch auf dem Rennsteig, das gehört dazu.
Aber jetzt mal, ich meine, auf dem Bergsteig und Rennsteig werden dich alle kennen. Dann bist du ja nur am Grüßen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so ungefähr. Aber man grüßt sich ja so trotzdem. Also, ob man sich kennt oder nicht. Also, okay. Von daher geht es mir genauso wie vielen anderen Skitouristen auch.
Das okay. Ist so ein Sportler-Ding, oder? Dass man sich grüßt, das machen Jogger ja auch und Joggerinnen.
Na, ich glaube, das ist ein Rennsteig-Ding, oder Sven? Oder?
Ja, das ist nicht nur ein Rennsteig-Ding. Ich finde, das ist eine gute Sache, weil viele, die Sport treiben, ja auch dann gut gelaunt sind. Und es gibt natürlich auch ein paar Verbissene, die den Kopf unten haben und wahrscheinlich ganz verbissen in einem Spitzensport-Belastungstraining sind. Aber die meisten, die sind gut gelaunt und dann strahlt man das natürlich aus. Und das ist schön, wenn man das dann auch sieht. Und eine gute Laune zu verbreiten, das macht ihr ja auch gerne. Also von daher wisst ihr ja, was gemeint
ist. Ja, gut. Richtig. Wir haben vorhin darüber geredet, dass Sport zurzeit so ein bisschen das ist, was auch wirklich am ehesten gute Laune macht. Also das setzt ja dann doch die Endorphine frei, die man braucht.
Unbedingt. Also ich bin ja sowieso ein Vertreter, der sagt, egal wie gewisse riskante Sachen sind oder Gefahren sind mit Immunsystem oder Krankheiten, das Beste ist, du stärkst dein Immunsystem und das geht durch Bewegung. Und wenn man dann an der frischen Luft im Laufen ist, dann merkt man richtig, wie so die Energie im Körper zurückkommt. Und dann ist man nicht nur mental gut gelaunt, sondern der Körper hat auch immer was bekommen. Und da kann ich nur jedem empfehlen, aktiv zu sein. Das ist nicht nur für die Figur gut, sondern auch für das Immunsystem.
Genau, und für den Kopf auch. Aber Sven, jetzt mal in dieser besonderen Zeit zwei Sachen, die ich gestern so erfahren habe. Einmal sagen viele Sportartikelhersteller, wenn du jetzt zum Beispiel eine Hantelscheibe kaufen willst, wirst du wohl kaum eine normale Hantelscheibe zu kaufen bekommen. In den Sportartikelläden, auch Terra-Bänder sind ausverkauft. Alles, was so an Fitnessgeräten für zu Hause ist, ist raus. Auf der anderen Seite habe ich heute in Nachrichten gehört, es gibt eine Umfrage, ich weiß nicht, wie repräsentativ die ist, aber jeder Dritte in Deutschland ist ein bisschen Corona versackt und macht gar keinen Sport mehr, beziehungsweise hat keinen Bock mehr auf Sport, ist faul. Passt irgendwie nicht zusammen. Wie ist deine Meinung dazu?
Naja, wenn man von 3 Mann nimmt und sagt, jeder Dritte, dann sind die anderen beiden fit.
Im besten Falle.
Ja, gut. Natürlich, es liegt auch daran, wie man groß geworden ist in der Familie, denke ich mal. Und wie man mit Freunden da geprägt wurde oder wie man vielleicht durch das eine oder andere im Leben gemerkt hat, das tut mir jetzt gut. Ich kenne genug Beispiele, wo einer weit übergewichtig war, geraucht hat und dann irgendwann gesagt hat, ich war die ganze Zeit im LKW auf Achse, es reicht mir jetzt, mein Körper ist kaputt, Kreuzweh und die Lunge ist kaputt, jetzt muss ich sportaktiv sein. Und der ist mir damals, als ich aktiv Rad gefahren, als ich noch aktiv war, ist der mir am Anfang mit dem Rad davongefahren, weil der schon so fit war wieder. Also von daher, es gibt ganz viele, die ein Bewusstsein haben und denen kann ich nur raten, bleibt weiter dran. Und die es noch nicht haben, denen kann ich nur raten, okay, entweder irgendwann mal kommt dann die Einsicht, hoffentlich, ne, dass man sozusagen da sich aktiv betreibt. Oder irgendwann ist es halt so, wie es ist. Aber dann soll man die Quittung auch nehmen, wie sie ist. Und jeder ist für sich verantwortlich, von daher.
Es ist ja oft so, dass das auch durch die Eltern passiert oder durch die Familienmitglieder, dass man zum Sport auch ein bisschen motiviert wird. Jetzt kann ich mich erinnern, wenn ich mit meinem Papa Skifahren war, egal ob Abfahrt oder Langlauf, früher oder später ist er uns immer davongefahren, wie der Blitz, und hat dann gewartet, bis wir ihn wieder eingeholt haben. Wie war das heute mit dir und deinem Sohn? Bist du neben ihm gefahren und hast ihn angetrieben oder bist du dann auch einfach abgehauen?
Wir haben uns gegenseitig dann auch immer wieder gewartet, beziehungsweise wir haben auch unterschiedlich schnelle Ski gehabt, da haben wir uns auch in der Abfahrt dann auch geschoben. Also von daher wechselt man sich ab und man weiß natürlich auch um die Leistung des anderen und kann das einordnen, wenn es normal läuft. Und der eine, der halt ein bisschen fitter ist, muss halt eine Jacke mehr anziehen, damit er nicht friert. Und dann kann man genauso das Tempo gemeinsam dann auch lösen. Also von daher, ja, das ist auch eine, es ist ja auch ein gemeinsames Spaß haben und laufen und bewegen. Und von daher, man kennt sich und da ist keiner, der jetzt lange warten musste.
Jetzt muss man dazu sagen, Sven, das habe ich jetzt auch jetzt ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass du wieder Skilaufen kannst, hat man ja auch bei den ZDF-Reportagen gesehen, aber das ist ja nicht ganz, ganz normal. Du hattest im Sommer, glaube ich, ein bisschen Probleme. Erzähl uns mal kurz was darüber.
Ja, also ich hatte Sommer, Herbst hatte ich eine Problematik. Ich hatte bei einer, also ich studiere nebenbei auch, gell? Also von daher ist man ja auch noch an der Weiterbildung dran.
Jawohl.
Und da ist ein Mitstudent bei einer praktischen Übung, ne, ist er mir seitlich auf das Knie geknallt. Wir hatten erst schön Theorie, Judo, und dann haben wir es immer in die Praxis umgesetzt. Und da ist er mir seitlich aufs Knie geknallt. Der konnte natürlich nichts dafür, war auch von mir nicht ganz unbedingt, sag mal, judoreif. Und von daher war dann das Knie kaputt. Und das
warte mal, du hast ihn geworfen oder was hast du mit ihm gemacht? Oder du hast
ich habe versucht, ihn zu werfen. Und der Judo kam, der weiß, dass man da verschiedene Schrittstellungen macht und dann über das gestreckte Bein hin versucht zu ziehen. Und das habe ich versucht. Aber ich hatte das gestreckte Bein zu sehr belastet. Also der Judoka weiß, was gemeint ist. Aber ich hätte es nicht so sehr, sagen wir, punktuell da belasten sollen, sondern nur kurzzeitig. Aber egal. Auf alle Fälle, ja, OP stand an. Und wie so viele, die dann mal das Kreuzband kaputt haben, die kennen das. Und deshalb bin ich froh, dass ich wieder ordentlich Skilaufen kann oder Langlauf in dem Fall. Und Alpin muss noch warten. Also darf ich noch keine Piste runter und darf noch nicht die gute Kante dann in den Schnee drücken. Also von daher muss ich noch warten.
Okay, und das heißt also, du machst ein Studium, ein Fernstudium, und du willst Trainer werden? Oder wie müssen wir das interpretieren?
Genau, also ich habe den CEB-Schein und bin am A, und von daher habe ich gedacht, warum denn nicht weitermachen, und bin dann im Studium von der Trainerakademie, der Skiverband bietet das an. Und da bin ich in Köln jetzt seit letztem Jahr und studiere da und versuche mich da weiterzubilden. Ist hochinteressant, weil ich ja als Sportler viel in der Praxis kennengelernt habe, an mich oder auch an meinen Trainingskollegen, am Umfeld. Und dann bin ich im Sport raus und habe als Fernsehbeobachter, wenn man das jetzt mal so sagen darf, dann auch immer gesehen, wie die anderen Athleten so laufen, und analysiere für mich. Und jetzt kann ich mit der Theorie das Ganze gut verbinden und erklären. Und von daher ist es hochinteressant, wie das Ganze so abgeht. Also mir macht Spaß, und den Mitstudenten macht das natürlich auch Laune, weil wir auch alle mehr oder weniger unterschiedliche Sportarten sind und unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Und das zusammengeschmissen in einen Haufen ist. Aber wem sage ich das, wenn bei euch in so einem Lehrerkollegium das zusammenkommt, wo sich Leute gut kennen und aus verschiedenen Bereichen kommen, dann wird das ja wahrscheinlich ähnlich sein. Richtig. Dass dann die Chemie stimmt und ganz viel Input da ist, wo man sagt, das und das geht an die,
dann an kommt die Wahrheit, was raus,
wo man dann den Menschen was helfen kann oder den Athleten oder Schülern, wie auch immer.
Ja, ja.
Was ich dann immer denke, also du bringst ja so viel Praxiserfahrung mit, und du hast eben gesagt, dass du für dich ein bisschen analysierst, aber das ist ja nicht ganz richtig. Du analysierst ja auch fürs Fernsehen nach wie vor. Und ich stelle mir dann vor, wie du da zum Studium gehst. Eigentlich könntest du dann doch auch da Vorlesungen halten, oder? Kommen da Leute auf dich zu und fragen dich nach deiner Expertise? Weil im Prinzip durch die ganze Praxiserfahrung, die du gesammelt hast, kannst das du doch da viel mehr reingeben eigentlich.
Ja, und das ist auch so diese Grundphilosophie von der Trainerakademie. Und das geht nicht nur mir so, ne, so nach dem Motto, weil ich jetzt ich bin, sondern das geht auch den anderen Trainern so und ehemaligen Sportlern, und aktive Sportler sind auch dabei. Und das Ganze ist ja genau deshalb auch so hochinteressant, weil jeder aus seinem Bereich viele Erfahrungen mitbringt, verschiedene Sportarten, und dann zusammenkommt, und dann taugt man die Theorie durch. Und dann darf man ruhig auch mal hier und da eine Theorie in Zweifel stellen, in Frage stellen, ob das dann ganz so funktioniert, weil in der Praxis es vielleicht auch anders aussah. Und es geht ja immer um den Spitzensport, um Spitzenleistungen. Und da darf man auch mal sehr, sehr kritisch sein, oder man muss auch sehr kritisch sein. Und das kommt dann gut zusammen. Also ich denke mal, nur Praxis wäre schlecht, nur Theorie ist schlecht, sondern das gut vermischt, das bringt dann den Erfolg, denke ich. Und da ist diese Expertise von vielen anderen, und wenn meine mit dazu beiträgt, natürlich gerne auch, dass das Ganze dann vorwärts geht für alle.
Sven, nun reden wir mit unseren Podcast-Gästen natürlich auch immer, wie sich ihr Leben in der Pandemie nun so verändert hat. Das haben wir mit anderen Gästen auch schon gemacht. Ich habe jetzt mal vor unserem Podcast zu meiner Tochter eine Mutmaßung angestellt. Und die Mutmaßung lautete, dass sich deine Frau und deine Kinder wahrscheinlich doch freuen, dass du jetzt wahrscheinlich mehr zu Hause bist. Denn wenn es normale Zeiten wären, wärst du wahrscheinlich viel, viel mehr unterwegs zu den Weltcups. Ihr macht das ja ganz jetzt von Mainz aus. Ist dem so? Freuen die sich mehr oder sagen die, ach gut, wenn das Svenny auch mal am Wochenende weg ist oder wie ist das bei euch?
Ja, so kann man sich das vorstellen. Aber der Sportler, der neigt ja immer dazu, wenn er zu viel Ruhe hat, wird in diese ruhige Zeit dann wieder was reingepackt, damit es effektiv ist. Also es ist so, dass wenn irgendwann mal dann doch wieder Luft ist, dann nutzt man die Zeit und füllt die mit was anderem aus. Also von daher, es stimmt, es ist mehr Zeit. Aber die andere Zeit wird auch wieder genutzt für andere Dinge. Und gerade die Online-Geschichte oder auch die Online-Meetings, was man so alles hat, das bläht jetzt doch umso mehr auf. Und man fährt zwar jetzt nicht umher, das ist zwar gut, aber es gibt auch andere Dinge, die jetzt nicht unbedingt so gut sind. Und ich denke mal, ein gutes Maß zu finden für die Zukunft wird die Herausforderung sein. Aber ich denke doch, dass Präsenz oder dass man sich sieht, das ist was ganz anderes. Und ich durfte ja schon mal bei dir in der Show sein, Hardy, das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man auf der Bühne ist und man miteinander spricht und man hat das Publikum. Also von daher ist es schon was anderes. Aber dennoch nutzt man aktuell die Zeit und das haben wir ja jetzt. Und dann muss man das Beste aus der Sache machen und das stimmt. Die Familie hat hier und da nämlich eine Stunde mehr, aber andererseits gibt es auch ein paar Probleme beziehungsweise Dinge, die man klären muss. Und ich will das jetzt nicht zu weit ausbauen, aber gerade, dass die Kinder zu Hause sind und nicht immer in der Schule sein können und dann mit dem Fernunterricht, das ist schon hartes Brot auch für viele Eltern. Und das eine oder andere, da bin ich froh, dass meine Kinder schon ein bisschen älter sind. Also die Tochter wird 17, der Sohn ist 13. Also von daher sind die relativ selbstständig, aber andere Kinder sind es vielleicht nicht so. Und da jammern die Eltern bestimmt berechtigterweise, weil dann die Schulbildung doch nicht ganz so gut ist wie bei den Lehrern in der Schule. Hat aber auch einen Vorteil, noch als Abschluss, weil viele Eltern jetzt wahrscheinlich merken, dass ihre Kinder vielleicht doch nicht so die Schäfchen sind und dann sagen, oh, der Lehrer, oh, der hat es dann doch nicht so einfach.
Ist es bei deinen Kindern so? Hast du das festgestellt?
Ja, das eine oder andere war so. Ne? Also das Gefühl hatte ich. Und ich denke, ich hatte von Anfang an gleich die Zeitschrauben richtig angetreten und habe gesagt, auch wenn ihr jetzt nicht in die Schule geht, wenn ihr jetzt selbstständig arbeitet, jetzt wird aufgestanden, als ob normal Schule wäre, wird jetzt der Zeitunterricht oder beziehungsweise der Stundenplan zeitlich parallel durchgesetzt. Da kann man nicht jetzt bis um 8 im Bett liegen bleiben, so nach dem Motto, ist doch egal, wann ich es mache. Mhm. Weil diese Konsequenz, die muss schon sein. Also von daher, aber die Spuren, also von daher bin ich stolzer Papa.
Aber sehr interessant, wir haben das am Anfang dieses Podcasts auch schon thematisiert, dass wirklich Elternhäuser auch schon am Rande der Verzweiflung sind und ich auch viele Schilderungen gehört habe, auch von Lehrern, die quasi erstmal vormittags ihre Kinder beschulen zu Hause, dann nachmittags den Online-Unterricht machen. Mal aus deiner Erfahrung, deiner Kinder, was sagen die Kinder selber? Funktioniert das bei denen? Ist ja auch ganz unterschiedlich oder sagen die, mal mehr, mal weniger?
Also es gibt Dinge, wo die Kinder sagen, das ist cool, dass sie da kreativ arbeiten können, dass sie da ein bisschen Freiraum haben, dass sie auch gewisse Selbstständigkeit auch dann ausleben dürfen, dass sie in verschiedenen Projekten auch sich da mal vernetzen und dann an der Sache arbeiten. Aber sie sagen auch, dass es schade ist, dass direkt was fehlt, gerade was mit Fremdsprachen zusammenhängt oder wenn viele neue Sachen kommen, also wenn neuer Stoff vermittelt werden muss und dann gibt's Probleme, dann ist immer eine Rückfrage mit dem Lehrer auch da und das geht jetzt nicht. Und viele Lehrerkollegen, die jetzt älter sind als 50, sage ich jetzt so, die tun sich vielleicht doch ein bisschen schwerer mit, gerade was den ganzen Medien anbelangt oder auch die Nutzen von der Elektronik. Und dann ist man sich nicht ganz so klar mit Bildschirmteilung, PowerPoint-Präsentationen oder jetzt gehe ich woanders hin und versuche das dann zu vermitteln. Wir haben jetzt einen Chatroom, da gibt's Kommentare und. Da ist man nicht so fit und deshalb ist die Qualität dann online nicht ganz so gut. Also von daher sind die Kinder der Meinung, ein bisschen ja, aber auf die Dauer geht das gar nicht. Und die sehnen sich förmlich wieder, dass die Schule beginnt. Und das ist natürlich auch wieder krass, ne? Wenn man bedenkt, früher gab es genug Lieder und genug Sprüche nach dem Motto Schule, hurra, hurra, die Schule brennt. Und jetzt auf einmal ist man froh, dass die Schule bald wieder öffnet.
Ja, ich habe schon vorhin, als du es gesagt hast, also mit den Lehrern, natürlich habe ich jetzt auch das Gefühl, dass der Status des Lehrers vielleicht sogar in dieser Krise ein bisschen steigt, weil wie du schon eben selber so schön gesagt hast, viele Eltern begreifen jetzt erstmal, dass ihre kleinen Lämmer doch nicht solche Lämmer sind, wie sie vielleicht erscheinen. Und wenn der Lehrer dann mit 25 von diesen Lämmern zu tun hat, glaube ich, sind die jetzt, der Status des Lehrers ist, glaube ich, gestiegen, eines der positiven Auswüchse dieser Zeit.
Und der Schulküche, darf man auch nicht vergessen, weil der Schulküche, dass sozusagen die Kinder die Schule haben, dann noch Mittagessen können, auch die Zwischenpausen so nutzen können. Und jetzt sind viele Eltern auch in die Bredouille, das Essen mittags zu kochen oder das zu organisieren. Wo Großeltern da sind, mag das alles noch ein bisschen abgefedert werden. Aber ich denke, in einigen Großstädten ist es sehr, sehr hart und heftig. Und ich hoffe, dass die Kinder dann auch ordentlich dann auch essen können und dann auch die Zeit finden zum Lernen.
Also mit meinen Kolleginnen habe ich da diverse Gespräche schon geführt, die nicht mehr wissen, in welcher Variation sie Nudeln anbieten sollen. Und auch so ein bisschen... Die Mahlzeitenzubereitung ist nicht so einfach für viele.
Ja.
Aber was sehr interessant ist, habe ich meiner Tochter auch erzählt. Meine Tochter lernt nämlich jetzt, glaube ich, gerade, ich weiß nicht, wie du das machst, Caroline, sie lernt Norwegisch. Da habe ich gesagt, du, Caroline, ich glaube, da kenne ich jemanden, der das, glaube ich, sehr gut kann. Erzähl uns mal bitte kurz, warum kannst du Norwegisch sprechen?
Ja, på grunn av venner i Norge, og det var vanskelig å fortelle noe av forskjellige episoder, og da tenker du, ok, nå må jeg lære norsk.
Lære norsk, heißt, ich habe Norwegen gelernt.
Genau. Achso, du kannst ja gleich übersetzen, du hast einen Test. Ja, also ich hatte Freunde in Norwegen oder auch eine Freundin und so lernt man dann das Norwegisch, weil man möchte sich mit denen dann auch verständigen und so lernst du das und das ist auch was Interessantes, dass du sagst, okay, wir kommen im Weltcup umher als Sportler oder auch IBU Cup zweite Reihe, jetzt ist ja auch die Europameisterschaft aktuell, da lernt man halt den einen oder anderen kennen und da ist dieser Freundeskreis wird dann halt erweitert und auch ins Ausland und dann möchtest du dann halt auch dann die Sprache sprechen und Englisch ist okay, das machen auch die meisten, aber dann gibt es noch ein bisschen mehr. Also viele im nationalen Zirkus, Französisch, Italienisch, dann wie gesagt, Skandinavisch wird auch gesprochen viel und ja, da lernt man.
Du hast in dieser Zeit auch in Norwegen gelebt, nehme ich an, wenn du das so gut hast sprechen lernen, dann wahrscheinlich nicht in einem trockenen Kurs in Deutschland, sondern live vor Ort mit den Menschen.
Genau. Das ist so die beste Möglichkeit, dass man dass die Sprache lernt, nämlich in der Praxis. Also immer reden, mit Leuten dann zuhören und das habe ich auch versucht jetzt immer noch beizubehalten und dank Internet ist ja auch die Möglichkeit dann, da gucke ich dann bei NRK immer das eine oder andere noch ein bisschen nach, dann hört man auch ein bisschen, wie die über ihre Athleten auch über uns zu sprechen und ja, so bleibt man der ganzen Sache so ein bisschen treu oder wenn einer Fan ist in Englisch, gibt genug englische Texte und Lieder und Filme, die man auf Englisch gucken kann, dann bleibt man dem auch ein bisschen treu und wichtig ist die Praxis. Was nützt mir, dass ich 1000 Wörter kann und kann sie nicht anwenden? Ja, deshalb ist mit Fremdsprache immer wichtig, reden. Und da gab es ja mal früher die Idee der Brieffreundschaft. Ne? Kennst du das?
Ja, klar kenne ich das natürlich. Aber leider ging das immer nur in eine Richtung, nach Osten, nach Russland. Und, wir hätten lieber nach Frankreich oder Italien.
Ich hatte eine russische Brieffreundin.
Genau.
Die hat von mir leider keinen Brief gekriegt. Ja. Ich habe von ihr einen bekommen und das fand ich so in der Klasse, so nach dem Motto, oh ey, jetzt kriege ich noch einen Brief von Mädchen. Alle haben, Junge hatten Briefe von Junge gehabt und ich hatte auch ein Mädchen und da habe ich natürlich zurückgeschrieben.
Logisch. Naja. Aber Sven, wenn wir gerade bei Norwegen sind und dich natürlich auch als Experten da haben, versuch mal meiner Tochter zu erklären, die nicht so sportaffin ist, warum sind die norwegischen Biathletinnen und Biathletinnen, wir sind ja gerade in der Phase vor der WM, warum sind die dieses Jahr so dermaßen übermächtig?
Weil über viele, viele Jahre der Wintersport oder der Sport allgemein in Norwegen schon immer gepflegt und auch unterstützt wurde. Und so eine lange, lange Arbeit, die zahlt sich dann aus. Und Ole Einar Bjørndalen ist da auch ein bisschen mit schuld, weil in seiner Hochphase viele dann Fans geworden sind von der Sportart Biathlon. Früher war es Björn Daly im Langlauf. Man sieht ja jetzt noch Nordhug und die Kollegen, die da auch sehr stark im Langlauf unterwegs sind. Aber da war schon auch dann die Werbung für Biathlon sehr, sehr stark. Und da ist auch die Unterstützung im Land sehr gut, also dass die Kinder dann auch die Möglichkeit haben, das auszuüben. Und wichtig, oder das an oberster Stelle, finde ich, ist, dass der Schnee da ist. Also es gibt viel Schneeersatz, dass man dann im Sommer auf den Skirollern läuft oder dass man rennt, Fahrrad fährt, joggt, gar keine Frage, das hilft auch. Aber das Wichtigste ist der Schnee und das haben die Norweger. Die haben rund um das ganze Jahr, kann man fast sagen, haben die Schnee. Und dadurch haben die einen leichten Vorteil. Also ich war mal eingeladen in zu einem Wettkampf oben, Liatoppen in der Nähe von Oslo. Und da waren über 1000 Kinder am Start. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. In drei Altersklassen. Also gar nicht mal so, gesagt, Gesamt-Norwegen. Und dann sagte mir der Veranstalter, übrigens, wir haben eine halbe Stunde im Internet das angeboten und dann war aus. Also wir hätten noch viel mehr starten lassen können. Und für jeden, der im Biathlon sich ein bisschen auskennt, da gibt es ja im Sprint eine Strafrunde, ne? Und die liegt entweder auf der einen Seite oder auf der anderen. Und da war so, die hatten zwei Strafrunden. Für die, die eine Startnummer haben mit gerader Nummer, die sind rechts in die Strafrunde und die, die eine ungerade Nummer haben, sind in die linke Strafrunde, weil sonst wäre die Strafrunde zu voll gewesen in einem Abstand von 20 Sekunden. Also da war wirklich viel los und die Kinder waren alle friedlich, das haben die alles angenommen und die haben eine Riesenpassion in den Sport, das gehört mit dazu und das ist mit der Grund, warum Norwegen auch eine Finanzkraft da ist. Also Norwegen ist ja finanziell, steht ja sehr gut da und damit hat man jetzt nicht das Gefühl, das fällt dann auf armen Boden, sondern da ist wirklich Unterstützung da in der Sportförderung und die Kinder, die Sport treiben wollen, werden unterstützt. Aber kurioserweise ist es in Norwegen wie viel überall auch, dass auch hier und da die Kinder sich dann in der Freizeit doch mit was anderem hier und da beschäftigen. Also auch da könnte es mehr sein in Norwegen, aber es ist dennoch gegenüber Deutschland enorm, vielleicht 3-, 4-, 5-, vielleicht 10-fach mehr Kinder, die da Sport treiben.
Mhm. Welche Region in Norwegen kannst du am ehesten empfehlen? Denn ich will gerne mit meinem Mann, also eigentlich wollten wir schon letztes Jahr nach Norwegen reisen, deswegen hatten wir dann diesen Kurs begonnen. Dann kam Corona und wahrscheinlich wird es dieses Jahr auch noch nichts. Aber das gibt uns noch mehr Zeit zur Vorbereitung und zum Kennenlernen von Norwegen. Und dann müssen wir mal eine Route entwickeln. Und dann ist natürlich auch nett zu wissen, wo es besonders schön ist.
Also ich habe in Norwegen immer noch die Freunde, die ich jetzt besuche und verschieden verteilt in Norwegen. Also es hat alles seinen Reiz. Es gibt die Fjorde, dann gibt es die Berge, die Hardangervidda, dann gibt es den Norden, der ähnlich wie Schweden, Finnland relativ flach langgezogen ist, wo die Polarlichter sind oder im Sommer geht die Sonne nie unter. Und dann hast du auch die Region in der Nähe von Oslo, Trysil Richtung Osten, wo es dann auch mehr viel bewaldet ist, wo man dann auch von der Natur her sagen kann, ich will die Elche sehen. Also da ist auch viel, viel Wald. Und ansonsten gibt es, ja, was das Herz begehrt. Man kann auf die Lofoten ziehen, auf die Inseln, wo man sagt, ich bin da gerne angelnd unterwegs, da kann ich Fisch fangen. Also es gibt komplett in Norwegen, wo einem das Herz hinzieht. Ich will meine Ruhe haben, ich will alleine sein. Da ist man fast überall. Oder wenn ich sage, ich brauche ein bisschen Action, dann sind die größeren Städte, ob das jetzt Bergen, Stavanger, Oslo, Kristiansand, ne, da sind die großen Städte, wo richtig was abgeht auch. Ja. Ansonsten auf dem Land. Da, also ich hatte Lillehammer ja die Olympischen Spiele 1994 und Lillehammer hat so ja von vielen was, ne, wo man sagt, hey, das ist so ein bisschen ruhiger, dann hat man trotzdem noch das Städtchen, dann ist in der Nähe vom Wasser nicht weit weg überall hin, Flughafen in der Nähe, Gardermoen. Also das ist ja jeden, wie es beliebt.
Mein Vater hat vorhin schon die Geschichte erzählt, dass du auch eine innige Verbindung zum norwegischen Königshaus pflegst.
Bin ich nicht direkt. Also da muss ich die königliche Etikette wahren und sagen, nein, also da werde ich nicht immer, da kann ich nicht auf die Audienz immer hoffen. Also von daher, ich habe ihn ein paar Mal treffen dürfen, ne? Und Harald Håkon, die waren eingeladen zum Biathlon-Weltcup und Harald hat mir mal die Hand gereicht. Also von daher durfte ich ihn mal treffen. Und das ist für jeden Norweger was ganz Besonderes. Yeah. Also wenn man mal den König die Hand schütteln darf. Und da war ich als Ausländer sozusagen da sehr privilegiert.
Und du hast doch schon mal, Sven, das haben wir in der Talkshow auch damals beredet, du hast doch schon mal eine Menge Fisch gewonnen irgendwie. Oder wie war das nochmal?
Genau, Lachs. Ja, durch die Freundschaft ist ja diese deutsch-norwegische Freundschaft. Und Deutschland hat sich nicht immer gerühmt, muss man sagen, in der Geschichte. Gell? Da gab es auch mal so ganz sagen, andere Zeiten. Und deshalb hat man gesagt, okay, wichtig ist, dass man über die Zeit hinwegkommt und dass man auch gute Signale setzt. Und es gibt, sag mal, in jedem Land gibt es Leute, die in Ordnung sind. Und das hat man versucht zu fördern. Und da gibt es diesen Preis, so ein deutsch-norwegischer Preis. Und das ist dieser goldene Lachs. Und der wird immer an Leute verliehen, die eben sich dafür eben engagiert haben, ne, für einsetzen. Diese Freundschaft oder auch für diese gute Zusammenarbeit. Und da ich ja über Jahre auch ein gutes Verhältnis hatte zu den ganzen Norwegern und auch immer versucht habe, und das ist eben auch für die Norweger was Gutes, dass einer versucht, dass die Landessprache zu sprechen. Aber ich denke mal, das ist in jedem Land so. Ja. Und das zeigt auch Sympathie. Und da dann habe ich dann auch den Sport betrieben, Biathlon, was ja auch sehr populär ist in Norwegen, und dann bei den Interviews, und so kam das dann, dass ich diesen Preis bekommen habe, und der beinhaltete Lachs, echten Lachs, und der war filetiert, und dann dachte ich mir so eine Tonne und habe mir das so eine kleine Tonne vorgestellt, wie man so.
Das habe ich vorhin auch gedacht, und dann ist mir bewusst geworden, was eine Tonne bedeutet.
Und dann haben die gesagt, nee, das war filetiert 1000 Kilogramm. Und dann habe ich gedacht, das werde ich nie essen können, vor allen Dingen, das macht man ja auch nicht. Ne? Und dieser Preis beinhaltet ja was, und habe ich gesagt, nee, und weil dieser Preis ja was beinhaltet, dann kann ich das auch nicht für mich nehmen. Ne? Also wenn du jetzt einen Nobelpreis kriegst, dann kannst du das Geld ja auch nicht für dich nehmen, sondern musst dem Team schenken. Und genauso ist es, dass ich gesagt habe, okay, ich halbiere, die 500 Kilo gehen nach Norwegen und 500 Kilo gehen nach Deutschland in Alten und Pflegeheime. Und ich habe ganz viel Rezepte bekommen, so nach dem Motto, wir haben das und das gekocht aus dem Lachs und können Sie nur empfehlen. Also von daher kam es auch gut an.
Okay.
Eine Tonne Lachs. Das ist auch ein sehr sympathisches und typisch norwegisches Geschenk irgendwie.
Ja,
sehr schön. Sven, du bist ja Gast in unserem Podcast. Erstmal ganz lieben Dank nochmal dafür. Das freut uns sehr.
Gerne.
Hörst du selber Podcasts oder was hörst du so?
Ich höre immer mal rein, und vor allen Dingen auch beim Erik und beim Anpreis, die ja auch einen haben. Ja, und ich hatte früher, muss ich dazu sagen, als sie das angefangen haben, habe ich da gar nicht groß reingehört, weil ich sie ja immer getroffen habe und habe auch so mit ihnen gesprochen. Aber jetzt durch die Zeit, ich wollte jetzt auch, oder ich halte mich auch dran, dass ich die Athleten nicht so anstecke oder anstecken könnte. Und dadurch bist du nicht in dem permanenten Kontakt. Und da nutzt man schon mal das ein oder andere, was sich anbietet im Internet, und da hört man auch schon mal so einen Podcast.
Okay, jetzt mal, ich habe jetzt auch schon mal 3 Folgen gehört. wie empfindest du das?
Ich bin ja nur beim Fernsehen, und ich habe auch mit einigen Radioreportern mich unterhalten, und das ist gar nicht so einfach, das zusammenzuschneiden und dass das Ganze auch funktioniert. Und wenn man jetzt also einen Film dreht und dann so einen kleinen Informationsfilm oder Fernsehfilm, wie auch immer, dann ist es auch wichtig, dass man eine gewisse Regie hat, eine gewisse Anleitung hat, und wie bereite ich das vor, was sind die Themen, und da muss man ja so einen roten Faden haben, der sich da durchzieht, und dann gehört eben auch wie so ein Storyboard, wo man sich da vorbereitet. Und das scheinen die Jungs da zu machen. Oder, dass sie aus dem Bauch raus da wirklich da gut, sagen wir, ein gutes Gefühl dafür haben, dass man das dann auch laufen lässt.
Und also
dann
ich würde ja aus der Distanz sagen, es ist authentisch, aber das kann ich ja gar nicht beurteilen, weil du kennst die Burschen ja selber. Ist es authentisch?
Ja, und ich habe wirklich das Gefühl, dass die stellenweise dann schon offen, sehr offen über Dinge reden, wo man sagt, hey, das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass man das so öffentlich das alles bringt, aber das, gut, Erik Lesser, wer den kennt, weiß das. Ne? Der kann auch sich selber beschimpfen, der kann sich selber auch gerne loben, was auch wichtig ist und gut. Und das macht er. Und das ist ja auch, er ist ja wahrscheinlich dann so dieser, der die Haupttriebkraft hat, sage ich jetzt mal so, und dann anleitet oder anschubst. Und dass der Arndt, der ist ja redegewandt und eloquent und von daher kann der das ja auch. Und immer so ein oder andere Gast ist immer auch interessant und nett, und das passt eigentlich ganz gut. Also gerade jetzt in dieser Phase, denke ich mal, wird dieser Podcast noch mehr genutzt.
Ja, also was mir aufgefallen ist, also ich kenne sie ja nur aus dem Fernsehen, den Erik will ich ja sowieso schon lange mal in meiner Talkshow holen, das wird mir irgendwann hoffentlich auch mal gelingen. Marc Kirchner habe ich ja auch schon gehabt. Wird schwer, meinst du, oder was?
Nö, ist hochinteressant.
Gut, na klar. Aber was mir aufgefallen ist, der Arndt quatscht da fast noch viel mehr als der Erik. Den kenne ich aus dem Fernsehen gar nicht so gesprächig oder täuscht das nur.
Arndt kann auch ganz gut. Ja. Und was ich gut finde, ist beim Arndt, der ist ja auch im Leben jetzt schon ein bisschen unterwegs, sage ich jetzt mal so. Das ist ja kein heuriger Hase mehr. Also so ein junger, sage ich jetzt mal so. Der ist auch im Harz, ist er im guten Elternhaus groß geworden mit seinen Geschwistern. Also von daher hat eine gute Prägung erfahren. Ich finde, das ist ein super Kerl. Also der Arndt, der passt in die Welt und der hat auch was zu sagen. Und was mir auch an ihm gefällt, ist, er sagt auch Dinge offen und ehrlich, obwohl es vielleicht jetzt nicht so in den Mainstream ist oder passt. Und das bringt auch das Authentische, ne? Weil jeder hat ja eine gewisse Meinung und muss es nicht unbedingt vertreten, nur weil es jetzt der Arbeitgeber sagt, du musst das machen, sondern man darf auch nicht mal, was ich vorhin schon gesagt habe mit den Studenten, man darf auch ruhig mal die eine oder andere Theorie, oder ich glaube sogar, man muss die eine oder andere Theorie sogar mal kritisch hinterfragen, ob das noch so stimmt.
Also ich habe von dem Podcast durch meine Mami erfahren, die ist richtig großer Fan und die meinte auch, es ist der Wahnsinn. Also sie ist sowieso schon Biathlon-Fan. Und wenn man da natürlich, schaut man den Sportlern und Sportlerinnen zu und kriegt mal ein kleines Interview mit. Aber wenn man dann nochmal so einen ganzen Podcast hört und die quasi ja, einfach so plaudern hört, was so im Hinterzimmer passiert quasi, wo man ja sonst keinen Zugang hat. Das ist schon was Besonderes. Ja. Hast du da auch Lust, einen Podcast aufzunehmen? Denke ich gerade so drüber nach. Gibt es da bei dir auch Möglichkeiten?
Also ich glaube mal, wenn jetzt das so weitergeht, dann wäre das schon interessant. Man muss ja schon gucken. Ich stelle mir das dann auch immer so ein bisschen von dem, gerade bei dem Podcast, lustig und lässig vor, weil man setzt sich irgendwo hin oder legt sich irgendwo hin, und ich stelle mir manchmal so den Arndt und auch den Erik stelle ich mir vor, die kommen gerade vom Training, sind frisch geduscht, haben jetzt einen Schlüpper an, liegen auf dem Ehebett, und dann geht die Aufnahme los. Also denke ich manchmal, na gut, dass es ein Podcast ist, weil wenn da jetzt nur ein Mikro, zu dem Mikrofon noch eine Kamera wäre, das wäre echt witzig. Aber das macht es eben auch aus, dass sozusagen die, richtig, die das aufnehmen, den Podcast, die fühlen sich in einer guten Umgebung. Und dann spricht man, und da ist es auf der einen Seite eine Privatsphäre, ne, mit dem Ganzen, auf der anderen Seite ist man direkt dabei. Also es ist eine gute Mischung. Und was die meisten auch vergessen, ist, dass Fernsehen ja viele Millionen erreicht, das stimmt. Aber Radio erreicht noch mehr. Also von daher darf man das nicht vergessen, weil viele fahren im Auto, hören Radio oder gerade so ein Podcast, der wird runtergeladen, dann kann man dann am Smartphone hören. Und daher denke ich mal, wird da auch die Zukunft dabei bleiben, auch wenn die Medien oder der Fortschritt weitergeht.
Also ich denke mal, gerade in diesem Podcast mit den beiden ist jetzt sozusagen für mich als Fernsehzuschauer natürlich höchst interessant, wie die so mal internas und aus dem Nähkästchen plaudern zu einigen Konkurrenten, zur Strecke und so weiter. Was ich in dem letzten Podcast wieder rausgehört habe, das ist jetzt für dich vielleicht gar nicht so einfach, weil ich weiß, du bist ja auch Botschafter für die WM in Oberhof, aber die beiden haben einhellig die erste Woche, ich sag's mal vorsichtig, die Präparierung kritisiert.
Ja.
So, jetzt sag mal was dazu.
wer backt denn von euch gerne Kuchen? Mal völlig anders gefragt.
Also ich backe gerne, aber nicht so gut. Also ich habe damit
auch viele Probleme,
aber.
Hefekuchen?
Ja. Also es ist so, dass ja ein gewisser Hefeteig auch ein bisschen ziehen soll.
Ja.
Ne? Richtig?
Ja.
Also wenn man den vorbereitet hat, dann muss der ein bisschen ziehen. So, und genauso muss man sich mit einer Strecke vorstellen. Also wenn ich eine Strecke neu präpariere und den Schnee irgendwo von A nach B bringe und sage, okay, jetzt ist das die Strecke und bringe jetzt diesen Schnee bringe ich jetzt auf, dann kann ich ihn ja nicht wie mit so einem Kran fertig präpariert irgendwo hinlegen, sondern ich habe ja irgendwo einen Schneehaufen. Der Schneehaufen wird zerkleinert, ob das Schaufeln sind oder was auch immer oder der Bagger. Und dann kommt dieser weiche Schnee als Masse, kommt auf die Strecke und dann ist er komplett weich. Und diese weiche Masse, die muss erstmal binden, ähnlich wie der Hefeteig, ähnlich backen wie normales Brot. Und das geschieht nur durch die Zeit, durch die Luftfeuchtigkeit und durch die Temperatur, Minusgrade. Mhm. So, was geht ist, der Schnee hat ja in sich eine Energie, sage ich jetzt mal, eine Minusenergie. Selbst bei 0 Grad schafft es der aufgebrachte Schnee, sich zu verbinden und eine feste Masse zu werden. Es braucht aber Zeit. So, und jetzt wurde in Oberhof diese Strecke präpariert und relativ schnell. Man will ja, dass die Strecke funktioniert. Man will nicht zu früh die Strecke aufbringen, weil wenn es regnet, dann läuft das ja weg. Also wartet man auch. Ne? Und das hängt auch immer am Wetter ab. Und wir leben nun mal in Mitteleuropa und Mittelgebirge, und dann ist es nicht ganz so einfach. Würden wir in den Alpen leben, weit über 1000, dann sehen die Nächte auch wieder dort anders aus, und dann bringt man eben auch viel mehr Temperatur rein. Kurzum, die Strecke wird präpariert und dann muss man normalerweise die Strecke ruhen lassen, dass sich das schön verbindet und fest wird. Dann kann es auch mal sein, dann ist der Schnee nicht feucht genug und dann gibt es bei den Alpinen in der Abfahrt einen Sprühbalken und dann wird auf die Piste, auf den Alpinhang, wird Wasser gebracht, damit sich das richtig verbindet und dann festigt durch den Frost über Nacht fest wird. Ja. So, das heißt, eine weiche Strecke ist in vielen Fällen auch wetterabhängig und nicht von der Präparation allein. Mhm. Jetzt kam in Oberhof noch dazu, dass sie zu dieser Masse, die sie auf die Strecke gebracht haben, kam noch Neuschnee. So, diesen Neuschnee, den kann man auch nicht immer leicht verdichten. Also man muss auch mal aufpassen, fällt jetzt der Schnee, ist es so ein Pappschnee, dass sich das verbindet, oder ist es ein Schnee, der jetzt weich bleibt? Und da ist es ähnlich so, dass man aufpassen muss, was man drüber fährt. Wenn jetzt aber durch die vorige Präparation diese Grundbasis nicht durchgefroren war, dann macht es überhaupt keinen Sinn, mit einer großen Maschine drüber zu fahren, weil dann wird die Strecke weich. Und der Arndt hat mal gesagt, in Kontiolahti haben die, nachdem die Strecke fest war, sind die morgens mit der Raupe drüber gefahren, mit der Pistenraupe, und dann wurde das richtig weich. Und dann haben die geschimpft nach dem Motto, die war fest und wie blöd sind die denn, dass sie da drüber fahren. Mhm. Und haben das, und in einem guten Glauben, dass es vielleicht gut wird, wurde es schlecht. So, also es ist immer so eine Frage, nicht immer ist eine weiche Strecke eine schlechte Präparation. Mhm. In dem jetzigen Fall von Oberhof, dann kann man hinterher immer noch sagen, okay, das war, die hätten die Nacht von, ich sag mal jetzt eine salopp, von 2.40 Uhr bis frühs um 4 Uhr hätten sie fahren können, mhm, in diesem Zeitfenster. Und in diesem Zeitfenster, wenn einer die ganze Zeit die Schneeflocken beobachtet, hätte er dieses Zeitfenster sehen können. Jetzt kommt aber noch dazu, muss man wirklich auch sagen, dass Oberhof die zwei Weltcup-Orte, besser gesagt, die zwei Weltcups ausgetragen hat, ohne hier zu schreien. Mhm. Man hätte ja normalerweise, hätte man das nach Ruhpolding schicken können, hätte sagen können, wir machen das in Ruhpolding, weil Oberhof ist eine Baustelle. Mhm. Wir bauen für die Weltmeisterschaft hier um. Also die ganzen Vorbereitungen waren auch nicht optimal für den Weltcup. Jetzt haben die wenigen ehrenamtlichen Helfer fast rund um die Uhr gearbeitet. Es waren ja knapp 200 Mann. Und haben da noch einen Anschiss zu tun gehabt. Und dann sagt man, warum seid ihr nicht die Nacht wach geblieben und habt geguckt, dass dann 2.40 Uhr jetzt das Zeitfenster ist und seid dann drüber gefahren. Also es waren viele Umstände, die dazu geführt haben. Und als dann die Strecke Zeit hatte, von Nacht zu Nacht dann durchzufrieren, wurde sie automatisch
fester.
Also von daher ist es natürlich auch so, dass man könnte es ja auch anders ausdrücken, könnte sagen, welche Athleten mögen es denn weich und welche Athleten mögen es denn fest? Das gibt's auch. Mm. Und dann kann man sich den Standortsvorteil holen, wie in Kontiolahti, und kann sagen, okay, eine weiche Trasse ist vielleicht für den besser. Dann fahren wir halt mal kurz vorher nochmal drüber und machen die Strecke weich. Also das kann man
ist in Zukunft auch. Ist ja sehr sympathisch, dass du das auch so erklärst auch. Und du hast ja da auch unheimlich viel Ahnung. Aber natürlich sagen viele von außerhalb, und das klingt jetzt auch ein bisschen provokant und das nimmst du mir auch nicht übel, aber du bist ZDF-Experte für die Vorbereitung und Auswertung von Biathlon-Rennen. Und es gibt Experten für Präparation von Schnee. Und die sagen dann, ja, die wussten doch in Oberhof schon lange, unabhängig von Baustelle, was kommt. Und jetzt haben sie es wieder nicht auf die Reihe bekommen. Das ist so, was ich immer so aus dem Umfeld höre. Das kann doch nicht wahr sein. In Ruhpolding klappt das immer. Ja, und ja, warum denn nicht hier? Die wussten das doch.
Ja, man darf halt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also ich sag mal so, wenn man jetzt eine Ortschaft nimmt, die jetzt anders in ein anderes Wetter hat, dann ist das anders. Ne? Also wir waren mal in Silverstar, das ist in Amerika drüben. Und da war eine Möglichkeit, dass man Langlauf und Alpine hat an einem Ort. Da haben wir mal eine Wettkampfvorbereitung gehabt, auch Richtung Olympische Spiele. Und dann mussten die so ein Formular ausfüllen, jeden Tag, was für Wetterbedingungen sind, damit man da so ein Profil erstellt, damit man sagen kann, das ist ein schönes Skigebiet und das ist eins und das ist eins. Und da sagte der vor Ort, hat gesagt, I don't know what I want. We ever have powder. Also die hatten immer Powder, immer Neuschnee mit Pulverschnee, immer Pulverschnee. So, und in diesen Höhenlagen, weil es war ein bisschen höher, dann sind die drüber gefahren nachts und am nächsten Morgen war das einigermaßen fest und fertig. Und dann gab es wieder Neuschnee und dann sind sie wieder drüber gefahren. Also ist auch regional abhängig, ja. Ne? Also von der Region, dass man so sagen kann. Und hier, wenn ich jetzt Richtung 1500 oder 2000 Meter komme, dann friert halt nachts.
Dann hast du die Temperaturen.
Dann hast du die Temperaturen. Da kannst du in der Präparation viel falsch machen. Das Wetter hilft dir. Und dann ist das alles perfekt. Also von daher muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Also klar, man will das Perfekte, man will alles top haben. Aber man muss auch als Sportler muss man auch lernen, dass das nicht immer geht.
Ist dann vielleicht auch so ein Stück weit der globalen Erwärmung auch geschuldet, oder? Also früher war es dann vielleicht auch einfach kälter in Oberhof und inzwischen muss man sich dann vielleicht auch mit dem Gedanken anfreunden, dass es nicht mehr das Skigebiet ist, was es vor 10 Jahren mal war. Also
das klingt jetzt auch schlimm, aber... Ja, das ist so. Also der Klimawandel, ich meine, jetzt kann man vielleicht auch mal sich überlegen, Mensch, wir haben Top-Winde aktuell, liegt das vielleicht auch daran, dass weniger Flugzeuge fliegen, weiß man ja alles nicht. Ja. Auf alle Fälle ist es so, dass es vom Winter her, von Jahr für Jahr, immer schlimmer aussah. Und früher gab es halt mehr Schnee und dadurch hattest du konstant Schneefall, die Maschinen sind gefahren und dadurch war auch die Grundpräparation ganz anders. Aber wenn du jetzt die Rollerbahn hast und auf die Rollerbahn bringst du halt sagen wir mal, 1 Meter Schnee drauf, dann ist das alles weich.
Aber was mir wirklich, das muss man sagen, was mir für alle Ehrenamtliche, für alle Athleten wirklich leid getan hat, ich weiß nicht, du warst ja selber dort. Ich glaube, so einen schönen Winter hatte Oberhof zum Weltcup lange nicht mehr. Meistens hat es geregnet oder war warm oder stürmisch. Und jetzt haben die diese Bedingungen und jetzt verdammt nochmal dürfen die Zuschauer nicht kommen. Das ging dir doch wahrscheinlich genauso, oder?
Ach, das ist aber schlimm. Mhm. Vor allem, wenn du weißt, was da für eine Stimmung möglich ist und wie friedlich die Fans da oben dann auch gefeiert haben und gute Laune hatten. Mhm. Also da sind viele um gute Emotionen genommen worden. Aber sei es drum, es ist nun mal so die Situation und die Athleten und viele auch drumherum waren froh, dass überhaupt die Wettkämpfe stattfanden. Ja, und von daher nimmt man das gerne so mit, aber besser ist natürlich was ganz anderes. Und ja, ich hoffe mal, dass das Oberhofen, das ist ein Riesenstadion entstanden, dass man da die Zukunft auch dann auch hat und dass neben Biathlon Langlauf ist, nordische Kombination, ihre Wettkämpfe haben, zweite Reihe, dritte Reihe, dass der Nachwuchs ordentlich was hat. Also da kann man nur hoffen, dass das die Zukunft ist.
Das wollen wir hoffen. Erik Lesser hat es wirklich auch sehr schön gesagt. Er hat gesagt, vor dem Wettkampf und nach dem Wettkampf war es deutlich entspannter. Aber beim Wettkampf war es bescheiden, sozusagen, das nochmal zu sagen. Und jetzt nochmal zum Abschluss, Sven. Jetzt sind, glaube ich, noch 12 Tage oder sowas bis zum Auftakt der WM. Ja, was mich alle Zuhörer interessiert, wie schätzt du denn die Chancen unserer Deutschen ein? Es war ja eine sehr durchwachsene Saison. Es gab viele, viele Ups und viele Downs. Wie sieht dein Kurzausblick aus für die WM?
Ja, wir haben ja schon eingangs gesagt, unsere norwegischen Freunde und Freundinnen waren extrem stark. Und sie haben so nach dem Motto das Gefühl gegeben, an denen kommt nichts mehr vorbei. Man guckt nur noch danach die Plätze an. Das sieht so im Gesamtweltcup so aus und auch von den einzelnen Siegleistungen. Aber dennoch hat auch der Weltcup gezeigt, dass eine ständige Favoritenrolle der Norweger auch nicht immer dann sag mal, gezeigt wurde, sondern dass da auch eine Chance ist für andere. Und die Deutschen waren ja auf dem Podium auch. Also von daher ist was möglich. Staffeln haben sie, also Staffel gewonnen, dann auch Einzelrennen gewonnen. Auf dem Podium sind sie gewesen. Also das ist auf alle Fälle möglich. Und dann ist das auch bei der WM möglich. Also die Chance ist da. Und das muss erstmal der Favorit auch an dem Wettkampfort dann im Wettkampf dann auch zeigen. Also da hat man ja auch schon auch in der Vergangenheit den einen oder anderen Favoriten gesehen, der da gefallen ist. Und dann kamen wieder ein paar neue, wo gesagt wurde, hey, wo kommt jetzt der her? Mhm. Stühler, Holmler, Greit ist ja nur ein Beispiel, wie der Norweger jetzt da durchgezündet ist. Und den hätten die Kollegen oder besser gesagt die Verantwortlichen der norwegischen Mannschaft jetzt auch nicht so gleich gebracht und gedacht, dass der da durchzieht. Und genauso ist es eine Chance für andere auch. Jetzt läuft ja aktuell die Europameisterschaft und da war auch der Johannes Kühn jetzt im Sprint dann auch wieder dabei. Also von daher geht was. Ja, mal gucken. Also von da, es ist eine Spannung auf alle Fälle. Es gab in den vergangenen Jahren, sage ich jetzt mal, wenn man da zurückblickt, gab es schon mal mehr Podiumsplätze, auch mehr Siegleistungen, dass man gesagt hat, so auch in der Staffel, also die Deutschen sind definitiv auf Medaillenkurs und eigentlich sollten sie den Weltmeister angreifen, was sie auch dann gemacht haben. Das wird jetzt ein bisschen schwerer. Oder schwieriger ist es, auf alle Fälle ist die Chance da und das ist wichtig. Also diese, wie sagt man so schön, hätte, wenn und aber, ne? Das ist so dieses hätte, hätte, aber das Gute ist auch, solange ich das sagen kann, weiß ich am Ende, auch wenn es nicht geklappt hat, es ist möglich. Mhm. Und so ist es. Jetzt brauchst du noch ein bisschen länger, gell?
Naja, okay, aber das ist ja wirklich auch interessant. Jetzt mache ich hier zum Abschluss nochmal zum Bundestrainer, zum Marc Kirchner und sage jetzt, läuft denn Philipp Horn die Staffel oder nicht?
Wichtig ist, dass der Philipp gesund ist, dass er sich auch mal zeigen kann im Rennen. Und wenn er sich im Rennen zeigt und gut ist und dann auch kurz vor der Staffel dann die Mannschaft sich einig ist, dass die vier laufen sollten, dann ist er dabei. Aber es kann auch sein, er ist nicht dabei. Also das ist für mich ist es 50-50. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, weil es sind, und es ist nun mal Leistungssport und ich mag den Philipp, aber es ist nun mal Leistungssport und da zählt knallhart die Leistung. Also der wird stellenweise blind geguckt, so nach dem Motto, man kann natürlich nicht blind gucken, aber also wirklich gesagt, okay, wer ist heute oder wer sind diejenigen, die sich da anbieten? Und da kann es sein, dass in der aktuellen dann Hit-Rangliste dann jemand anders läuft, weil können tun sie es ja, also viele können das ja, auch der Philipp kann.
Ah, ist sich schön durchlaviert. Okay.
Nö, gar nicht.
Ja, aber wo?
Und jeder Etablierte, und wenn ich das mal so sagen darf, jeder Etablierte oder jeder gute Athlet, der Biathlet, der mehr als 2 Winter schon mal gelaufen ist, der weiß, dass eine Strafrunde in der Staffel immer schnell drin ist.
Definitiv. Wo werden wir dich zur WM erleben oder wie sieht dein Einsatz bei der WM aus?
Das der aktuellen Situation geschuldet bin ich in Mainz, wenn das ZDF überträgt. Und das ist für mich natürlich unbefriedigend, dass ich nicht vor Ort bin. Und ich habe geschatt, mit den Hufen geschatt förmlich. Und ich darf jetzt, währenddessen die ARD überträgt, darf ich runterfahren, darf mir das alles angucken. bin 3 Tage in Port Kluger vor Ort, gucke mir die Bedingungen an, laufe die Strecken ab und dann setze mich ins Auto und fahre nach Mainz und da überträgt dann die 2. Woche das ZDF und dann bin ich im Studio, aber mit der Halbinformation, wie es ungefähr sein könnte, weil ich vor Ort war.
Ist eine komische Situation, oder?
Ja, also für mich, ich habe schon gesagt, es ist zwar jetzt ein Notnagel, dass man das Ganze so hinbekommt, aber die Zukunft ist das nicht. Und jeder Experte verliert seine, darf man das so sagen, Prokura oder seine Expertise, wenn er nicht mehr dabei ist. Also du verlierst das. Und jeder Sportler wird mir da recht geben müssen, dass wenn einer nur im Studio ist, hat er nicht das Ohr an der Masse oder die Nase im Schnee. Und dann kannst du erzählen, was du willst. Dann bist du oftmals so weit weg und im wahrsten Sinne des Wortes. Und du brauchst den Kontakt. Und deshalb hoffe ich die Zukunft, dass wir da wieder gesund alle sind, dass wir irgendeine Möglichkeit gefunden haben, gegen nicht nur das Coronavirus, aber gegen andere Bakterien und sowas besser anzukämpfen. Und vielleicht, das ist mein Appell auch an das Kultusministerium, wo auch immer, bringt noch 1-2 Sportstunden mehr und die Kinder werden viel fitter von klein auf und dann ist schon mal eine gute Basis geschaffen, das Immunsystem, und dann, ja, dann das haben wir vielleicht sogar da auch eine gute Grundlage gelegt.
Das ist ein sinnvoller Appell, Sven. Jetzt habe ich noch eine Frage als absoluter Sportnoob. Es klingt so, als würde diese WM demnächst stattfinden. In einer Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr.
Bitte nochmal.
Ich wollte wissen, wann diese WM denn stattfindet.
Am 10. Februar beginnt sie, glaube ich.
Also schon demnächst, okay. Also
jetzt demnächst, genau. Okay. Jetzt demnächst. Okay. Und ich bin Freitag, Samstag, Sonntag vor Ort und da sind ja auch die Wettkämpfe, geht es ja los, wo die ARD das dann überträgt. Und da freue ich mich schon
drauf.
Das
ist ja auf jeden Fall wertvoll, dass das noch stattfinden kann. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ich
hätte gedacht, unbedingt.
Aber Sven, was du gerade gesagt hast, in vielen Mails und Diskussionen sage ich genau das, was du gerade gesagt hast. Erstens mal, wir brauchen eigentlich jetzt mehr Sport. Viele Kinder sitzen seit Monaten zu Hause und nicht mehr bewegt. Und ich sage dir auch, die beste Prophylaxe gegen jegliches Virus ist Sport, Bewegung, gesunde Ernährung. Und das kommt mir momentan einfach nicht mehr rüber. Das geht völlig unter, habe ich das Gefühl.
Ja, und ich lerne das jetzt ja auch im Studium, dass wir Bewegungsmenschen sind. Wir sind keine Sitzmenschen. Erst recht, Sitzen wird für die Zukunft
wir sind Neandertaler,
Genau, wir sind Bewegungsmenschen und wir brauchen das auch. Und wir sind auch gesellige Menschen, wir brauchen auch die Geselligkeit. Ja. Und da müssen wir in Zukunft dran arbeiten. Aber der Mensch hat schon sich in vielen Dingen durchgeboxt und wir brauchen auch einen guten Glauben, wir brauchen auch eine gute, sag mal, Verbindung und Vertrauen zueinander und dann wird das auch gehen.
Sven, es war uns eine Riesenfreude. Ich hoffe einfach, dass wir uns beim nächsten Mal nicht telefonisch sprechen, sondern dass wir uns wieder anfassen, angucken, anstoßen können. Ich habe ja schon viele schöne Veranstaltungen mit dir gemeinsam gemacht, auf das es die noch werden, weil du kannst ja deine Vorträge und sowas kannst du ja auch alles nicht mehr halten. Also ich sage einfach mal so, es wird alles jetzt besser werden, es geht wieder aufwärts. Ich freue mich auf die Dinge, die wir noch erleben. Ganz lieben Dank. Es hätte jetzt noch eine Stunde weitergehen können. Wir können mit dir immer reden. Hat Riesenspaß gemacht. Ich drücke dir die Daumen. Und lass es dir gut gehen.
Ja.
Danke. Und wie im Sport auch. Erst mit der Ziellinie ist alles vorbei. Wir haben die Hoffnung, dass es klappt.
Alles klar.
Mach's gut, Sven. Hatte ich da.
Dann.
Danke.
Auch. Tschüss. Bleib gesund. Bis bald.
Tschüss.
So.
Das war auf jeden Fall interessant. Sehr viel Biathlon-Know-how gewonnen jetzt.
Ja, du siehst ja auch, das war jetzt schon mehr als geplant, aber Sven Fischer mal an der Strippe zu haben, ist ja auch nicht so alltäglich, ist also wirklich immer wieder interessant.
Wie lange er über den Schnee geredet hat, das hat mich ein bisschen daran erinnert. Ja. Ich habe mal ein Buch von David Foster Wallace gelesen, wo da stand, dass es in Alaska bei den Inuits, die haben über 14 Begriffe für Schnee, also Wörter für Schnee, weil es halt unterschiedliche Arten von Schnee gibt. Hätte ich ihn jetzt fragen können, ob es bei Biathlon, was auch so ein Grundwissen ist. Ja. Fester Schnee und Pulverschnee und was nicht alles, worauf du da achten musst.
Das ist eine Wissenschaft und einige beherrschen sie, andere beherrschen sie nicht. Aber gut, okay, da haben wir das Thema also auch mit Sven Fischer. Sehr schöne Geschichte.
Hat wirklich gut gepasst heute. Ich bin auch im Winterfieber, muss ich sagen. Okay. Also es liegt zwar gerade kein Schnee draußen, aber es ist eins meiner liebsten Jahreszeiten, so Winter. Ja, wie ist es bei dir? Bist du...
Ja, ich habe mich jetzt noch nicht getraut. Man weiß ja nicht so richtig, die einen sagen, 15 Kilometer darfst du überschreiten, aber ich werde jetzt auch irgendwann mal machen, einfach dahin gehen, da Skifahren, wo nicht viele andere sind, ein bisschen Abstand wahren, das kriegt man schon irgendwie hin, weil ich sehe es genauso wie Sven, also Bewegung ist unheimlich wichtig, ich bewege mich jetzt auch viel mehr als noch vor Corona, das passt alles soweit. Was ist dir noch Schönes widerfahren so? Ist ja immer so eine Zeit, wo alle ein bisschen rummeckern. Also viele von meinen Freunden sagen übrigens, ich habe jetzt langsam die Schnauze voll. Ich habe es jetzt einfach irgendwie satt.
Es reicht
jetzt irgendwie. Ja, wir sind alle so müde von dem ganzen, von dem ganzen Thema. Und ich weiß nicht, ob es immer so gut ist, über das ganze Thema auch zu reden.
Ich wollte auch sagen, wir haben sehr viel heute auch über Corona geredet, wieder mal. Vielleicht müssen wir für die Zukunft, ich weiß ja nicht, wie unsere Hörer und Hörerinnen das sehen, aber vielleicht versuchen wir mal, es wiederholt sich ja auch vieles, ne? Also ich meine, klar, was die Impfung angeht und so, wir sind da alle dran, wir schauen die Nachrichten dazu, aber vielleicht kann man auch mal so ein paar andere Sachen hervorheben. Ich muss ganz ehrlich sagen, du bist ja heute hergekommen und hast gesehen, dass ich gerade hier ein YouTube-Video von Schindlers Liste offen hatte. Mhm. Es war ja nun letzte Woche auch internationaler Holocaust-Gedenktag, genau. Mhm. Das erdet mich ganz ehrlich doch nochmal auf eine andere Art und Weise. Also
definitiv.
Hin und wieder, wenn man so sich umschaut, auch was die Situation von Flüchtlingen anschaut, dann, das kann ich noch erzählen, habe ich einen Obdachlosen getroffen vor 2 Wochen. Hat mich einer angesprochen, der ein junger Mann, also er hat mir erzählt, dass er obdachlos ist, aber man hat es ihm nicht angesehen im ersten Moment, bis auf dass er sehr dünn angezogen war und es war kalt, okay. Es hat geschneit an dem Tag. Und ich war an der Straßenbahnhaltestelle, wollte zur Arbeit fahren und er hat mich angesprochen. Und ich, wie alle Menschen wahrscheinlich, war ich erstmal genervt, dass es jemand wagt, mich so direkt anzusprechen, obwohl ich ja in meiner kleinen Bubble gerade bin. Und dann hat er gefragt, ob ich den Krankenwagen rufen kann, weil es ihm schlecht geht. Und er sah auch sehr schlecht aus. Er hatte kaum was gegessen, kaum was getrunken. Er ist seitdem, hat er mir dann erzählt, seit dem 21.12., also kurz vor Weihnachten, obdachlos geworden. Mhm. Für alle da draußen, die der Meinung sind, Obdachlosigkeit gibt's nicht in Deutschland oder ist nicht möglich, ist sehr wohl möglich. Und das war für mich ein Tag, wo ich wollte dann zur Arbeit fahren, aber ich habe dann noch eine Stunde ein bisschen gewartet und geweint an der Straßenbahnhaltestelle, weil ich wirklich gemerkt habe, wie verschieden die Welten manchmal sein können und über was...
Wie kontrastreich.
Ja, über was sich andere Menschen vielleicht dann doch Gedanken machen, auch unabhängig von Corona. Also ich weiß nicht, wie er in diese Lage gekommen ist. Vielleicht ist es auch Corona-bedingt, dass er in dieser Lage war. Aber so viel dazu. Also gibt schon noch andere Themen, die uns hin und wieder beschäftigen
definitiv können. Aber es beschäftigt ja mittlerweile alle und alle reden darüber. Ich habe noch eine schöne, eine nicht so schöne Sache. Einmal... auch wieder in Corona-Zeiten. Wir haben diese Woche, auch wenn Ferien waren, aber ich war, glaube ich, fast jeden Tag auch immer mal in der Schule, also obwohl Ferien waren. Wir haben eine Kollegin verabschiedet, die nach 40 Jahren in den Ruhestand geht. Ist nur auch alles ein bisschen komisch.
Ja.
Aber ich wurde dann auch gebeten, ein paar Worte zu sagen. Und ich habe das gesagt zu ihr und sie hat es mir auch bestätigt. Wenn jetzt keine Pandemie gewesen wäre, hätte sie in der Aula gestanden vor 25 Kollegen im Mittelpunkt. Ja. Aber sie hätte es nicht gewollt. Weil sie hat gesagt, sie will kein Tamtam. Also wenn es nicht die Pandemie gewesen wäre, wäre es ihr viel unangenehmer gewesen da und hätte sie wahrscheinlich auch noch was sagen müssen und so weiter. Und wir haben sie einfach mit der Schulleitung gemeinsam zum schönen Frühstück eingeladen, haben sie verabschiedet, haben mit ihr gefrühstückt, bisschen gequatscht mit ihr. Und das fand sie viel schöner. In dem Sinne hat das eben auch mal in die andere Richtung funktioniert. Petra, liebe Grüße, alles Gute für deinen Ruhestand. Du bist ja dann wahrscheinlich mehr im Unruhestand. Ja, und eine Sache noch, die ist natürlich nicht so schön, aber ich muss auch diesen Podcast nutzen, um das einfach mal loszuwerden. Du weißt es ja sicherlich, ehemalige langjährige Bürgermeister der Stadt Bad Langensalza, Bernhard Schönau, ist verstorben. Und ich weiß gar nicht, das soll auch nicht pietätlos klingen. Mich hat das doch mehr angefasst, als ich gedacht habe. Und ich habe auch irgendwie so als erstes gesagt, also ich bin ja sonst nicht so, aber diesem Mann gehört eigentlich ein Denkmal gesetzt, auch wenn das jetzt wieder so ein bisschen plakativ klingt, aber es wird einem so vieles auch jetzt wieder bewusst, wenn man mal Revue passieren lässt, was alles durch ihn passiert ist.
Ja, er hat viel gemacht für Bad Langensalza.
Und
vielleicht für alle, also ich weiß, viele Leute hören uns aus Bad Langensalza, aber falls auch andere Leute zuhören, das ist unser ehemaliger Bürgermeister der Stadt Bad
Langensalza. 24 Jahre, genau, ist ein Sportlehrer. Ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal getroffen, da war ich in Jena, ich habe in Jena studiert, da hat er noch so eine Art Fernstudium, Sportstudium gemacht, da habe ich ihn das erste Mal getroffen. Ein Sportlehrer, der übrigens mit deinem Opa gemeinsam nach der Wende in Bad Langensalza unheimlich viel bewegt hat. Bernhard Schönau und Rolf Krause haben unter anderem auch in der Travertinstraße die Stasi-Zentrale übernommen, bevor die eben die Drecksäcke da die ganzen Akten vernichten durften. Haben damals den runden Tisch in Bewegung gebracht, haben dann auf der Schulverwaltung gearbeitet. Also Bernhard Schöner und unser, dein Opa und mein Vater haben da damals wirklich vieles, vieles bewegt, bis er dann, wie gesagt, zum Bürgermeister wurde und am Anfang gesagt hat, ich kriege das niemals in den Griff, ich schaffe das nicht. Er war ein Sportlehrer, ja. Und was er, wie er sich entwickelt hat und was er geleistet hat, ist eigentlich wirklich nicht hoch genug einzuschätzen und das hat auch nichts mit seinem Tod zu tun, sondern das ist einfach so. Das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn er noch leben würde und wie gesagt, seine Söhne kenne ich beide und ich hatte ihn ja noch zu einer Talkshow, übrigens ein und ich bin auch jetzt so froh, ich habe mir das neulich auch wieder angeguckt, dass ich ihn da hatte.
Yeah.
Das war der Abend mit Thomas Röhler, den wir auch schon im Podcast hatten, ein Abend mit David Stoll, dem Kugelstoß-Weltmeister, mit Anni Dittmar aus Gotha, unserem Senioren-Europameister und Kugelstoßer. Und das war ein so genialer Abend. Und die vier haben wirklich so gut zusammengepasst, was keiner wissen konnte. Anni Dittmar, David Stoll und Thomas Röhler, habe ich mir schon gedacht, aber dass Bernhard Schöner auch so reinpasst. Wir haben dann auch seine sportliche, der war mal Junioren-Europameister übrigens, war ein richtig guter Sportler. Und ich weiß, und er hat mich danach, haben wir uns getroffen und da hat er zu mir gesagt, Hardy, das war für mich ein so schöner Abend. Er war damals schon erkrankt, darüber haben wir auch gesprochen. Und das war so ein schöner Abend, hat er gesagt, mir so gut getan, auch nochmal in der Vergangenheit nochmal das alles so aufzuarbeiten. Also jetzt muss ich sagen, ich bin richtig froh, dass wir diesen schönen Abend hatten und habe so einen riesen Respekt vor diesem Mann. Also ja, das hat mich schon echt... Das hat mich echt mitgenommen, muss ich ehrlich sagen.
Also ich hatte ja nicht so viel zu tun mit ihm wie du oder wie meine Großeltern, obwohl ich ihn das ein oder andere Mal auch beim Geburtstag bei meinen Großeltern erlebt habe und immer so ein bisschen perplex war, wie hautraufmäßig er dann doch geredet hat. Also so, er hat auch kein Blatt vor den Mund genommen bei vielen Sachen, was ihn aber auch sympathisch gemacht hat. Und was ich natürlich auch mit ihm verbinde, ist zum Faschingsumzug oder zum Mittelalter-Stadtfest, wenn er in seiner typischen Verkleidung dann durch die Straßen geht und das alles mitmacht, alles so mitspielt. Also er war da irgendwie auch nah dran an den Menschen.
Definitiv. Und was ihm seine Kritiker immer ein bisschen vorgeworfen haben, dass er natürlich auch Grenzen überschritten hat, auch rechtliche Grenzen überschritten hat. Und das hat er auch getan. Aber, und das ist mir auch so richtig klar geworden, er hat sie niemals für sich genutzt, diese Grenzen zu überschreiten, sondern immer für die Stadt Bad Langensalza. Mhm. Alles, was er gemacht hat, er hat ja wirklich dann am Ende, er ist seinen Weg gegangen, da hat er links und rechts geguckt, weil er sagte, es ist zum Wohl der Stadt Bad Langensalza und das muss man ihm hoch anrechnen. Also ich denke sehr oft, und werde ihn auch nie vergessen, wie viele andere auch, und das wollte ich jetzt einfach mal sagen, weil das ist, das ist schon eine Sache, die mich stark berührt hat. Ja.
Ja, dann vielleicht an der Stelle auch nochmal Beileid für die
Familie. Auf jeden Fall, habe ich den beiden auch schon gesagt. Ja, Karin, so. Jetzt haben wir eine ganz schön lange Geschichte gemacht. Ich sehe hier, wir sind deutlich über die Zeit, aber es ging auch nicht anders. Musste jetzt mal sein.
Musste sein, war viel Gutes dabei, auch viel Trauriges.
Ja, aber so ist ja das Leben.
Hast du noch irgendwas, um uns aufzuheitern?
Habe ich noch irgendwas?
Aufgeheitert in den Sonntag zu schicken?
Irgendwas.
Der Podcast wird ja heute Abend online gestellt, hast du gemeint?
Und davon gehe ich mal aus,
ja. Achso, dann habe ich noch eine kleine Geschichte, weil du ja auch gemeint hast, dass das Instagram-Game für dich neu ist. Und wir wollten ja eigentlich darüber reden, was wir so an Zusendungen oder Feedback bekommen haben. Und ich habe lustigerweise gestern ein langes Skype-Gespräch mit Freunden gehabt, wo wir dann darüber gesprochen haben, wer hat schon welche berühmte Person mal getroffen? Wäre ja das ideale Spiel eigentlich für dich gewesen. Da gab es witzige Sachen, so ich habe Ursula von der Leyen schon mal ein Eis verkauft oder so nach dem Motto. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja lustig, ich werde morgen mit Sven Fischer ein Interview führen. Und dann meinten alle so, ach, das ist wahrscheinlich der auf dem Bild drauf ist, bei Instagram. Da steht nämlich nur sowas wie ein sympathischer Mann, mit dem wir morgen reden werden. Große Berühmtheit. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, meine Freundin Julia meinte, wer? Steht kein Name.
Da haben wir wieder das Generationenproblem. Wirklich das Generationenproblem. Apropos Generationenproblem, steht sogar auf meinem Zettel hier noch drauf. Helena Zengel.
Ach ja.
Genau, also...
Das wird doch nochmal eine längere Geschichte.
Nein, das machen wir jetzt kurz, aber ich kann nur mal allen empfehlen, du hast ja letzte Podcast auch einige Musikempfehlungen gegeben, Systemsprenger. Diesen Film, wir haben ihn in der Schule sogar mit Schülern zusammengeguckt, vorbereitet und nachbereitet, aber ein unheimlich, wie soll ich sagen, du würdest sagen, ein krasser Film.
Intensiv.
Ein krasser Film, ein intensiver Film. Und ich habe nichts gewusst über die Hauptdarstellerin, ein Mädchen, was damals 9 oder 10 war. Und ich habe danach behauptet, dieses Mädchen ist wahrscheinlich psychisch krank, weil man kann das, da haben sie wahrscheinlich eine genommen, die da wirklich aus dem Heim kommt. Aber
das denkt man über viele Schauspieler
aber sie war 10 und sie ist jetzt 12. Heißt, wie gesagt, Helena Zengel war gestern Abend in der N3 Talkshow, da habe ich sie kurz vor dem Bett noch gesehen, das habe ich mir angeguckt. Die hat jetzt einen Film mit Tom Hanks gedreht, ein Western und hat für den Systemsprenger, glaube ich, mit 11 Jahren den Deutschen Fernsehpreis als beste Hauptdarstellerin bekommen. Und ein Mädchen, was mit 12 Jahren schon so reif wirkt, das ist schon fast wieder beängstigend, aber nur als Empfehlung zum Abschluss Systemsprenger mal gucken. Und dann geht man auf Helena Zengel, die hat mittlerweile auch einen Podcast, der geht zwar nur so 9, 10, 11 Minuten. Die WhatsApp mit Tom Hanks natürlich, gell, das ist jetzt ihr bester Kumpel sozusagen in Amerika, spricht fließend Englisch übrigens mit 11, 12 Jahren. Also Wahnsinn, guckt euch das mal an. Auch den Ausschnitt aus der N3 Talkshow kann man sich angucken. Also Respekt.
Die junge Generation ist nicht zu unterschätzen. Ich sag nur Greta Thunberg. Ja. Also die Kids von heute, die haben einiges auf Zack und können einiges abliefern. Ich glaube, da kann man uns auch davon verabschieden, zu sagen, oh was, die ist so und so jung. Sondern ja, die jungen Menschen heutzutage machen einfach schon, die werden mit viel konfrontiert, müssen sich vielem widmen und dann reißen sie das Ruder aber auch oft rum.
Ja, und Caroline, ich habe das dir ja auch heute mitgebracht. Wir sind ja unaufhaltbar. Wir sind unaufhaltbar. Bernd, die Mützen sind angekommen. Dankeschön dafür.
Ja, danke. Ich finde es sehr lustig, dass du das mit uns verbindest, die Unaufhaltbaren.
Ja, aber wir kriegen ja mittlerweile Fanpost und Fangeschenke. Sehr schön, sehr schön. Also Bernd, vielen Dank. Wir machen auch noch ein Foto mit den Mützen und schicken das noch rüber. Ansonsten wünschen wir euch allen weiterhin, bleibt fit, bleibt gesund, bleibt ausdauernd, bleibt geduldig. Wie gesagt, Sven hat es schön gesagt, es geht dem Ende entgegen, sagt man einfach mal. Es wird alles jetzt besser werden und so wollen wir auch verbleiben, oder?
Ja, so verbleiben wir. Die Norweger würden sagen, Hadebra. Macht's gut.
Hadebra.
Hadebra.
Also, viele Grüße und bis bald.
Bis zum nächsten Mal.